Ui, kusso foi, oi, oi, oi.
Oh, okay. Jetzt. Prost, die Herren.
Mhm. Prost. Science Fiction im Park, Leute.
Prost.
Oi.
Okay, die.
Ja, findest du?
Okay, gleich, wir fangen an mit der Werbung. Wir trinken Otterkringer Radler Marille Holler, der Gregor und ich, und sind sehr entsetzt über das Logo. Es schaut so aus wie Kinderfruchtsaft.
Nur für kurze Zeit erträglich.
Aber es schmeckt ganz okay. Ja, willkommen, Sie hören den Biertaucher Podcast 208. Heute mit
Sven, Dennis,
yeah. Und Gregor
und Horst.
Sehr unhöflich reingegrätscht.
Wir schreiben den 2.6.2015. Wir befinden uns in einem ganz obskuren Innenhof vom alten AKH,
Hof wir 9, nicht waren,
mit neuen Störgeräuschen, auf die wir schon sehr neugierig sind. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Flatterern. Bernd Schlapsi, Ayuvo und ein neuen, dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt habe. Bitte noch mehrmals flattern, damit ich mir das besser merke. Und natürlich ja, wukonik.com,
der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Tja.
Die rituelle Frage soll ich mal machen.
Yeah.
Was habt ihr denn so an Themen mitgebracht und erlebt?
Ich habe Computer gespielt und diverse Webseiten, über die ich ein bisschen erzählen kann.
Okay.
Weiß jetzt gar nicht mehr. Was habe ich
auch
mitgebracht?
Nicht schlecht, das wird sich dann ergeben.
Ja, ich habe etwas zum Thema WGT mitgebracht, dem Wave Gothic Treffen.
Ah, sehr gut.
Dann, und was soll ich noch nehmen? Ja, also ziemlich viel eigentlich dazu. Und ja, etwas, was als Caving aufgeschrieben worden ist, was man eigentlich Urban Exploring eigentlich nennt.
Spannend.
Caving.
Sagt man gar nichts.
Höhling oder was?
Ja, Caving ist Höhlen besichtigen. Das mache ich nicht, sondern was interessanter ist halt, ist Urban Exploring.
Mhm.
Also das sind Häuser, keine Höhlen.
Gespannt, was sich dahinter noch verbirgt. Sven?
Ja, ich war kurz in Mailand und dort
Mailand,
bei einem Event und bei Expo und habe noch einen netten Mensch dort endlich kennengelernt. Ja, und dann gab es noch ein paar Ideen. Im Wesentlichen kam mir mal auf das Thema, dass jetzt das Geld abgeschafft wird, das Bargeld. Und das jetzt alles, alle werden zu Bargeldterroristen, wenn sie nicht Plastik verwenden. Sehr bedenklich. Ja, und dann gab es noch so dies und das.
Genau. Mhm, ja, ich habe Computer gespielt, sehr kreativ. Und einen Humble Bundle gekauft mit Adventures, darüber will ich ein bisschen erzählen. Außerdem habe ich mir die Google I.O. Keynote angetan. Und werde darüber auch ein bisschen berichten.
Und Danger
5, das haben wir ja schon mal besprochen. Und Ankündigungen habe ich natürlich zu machen, weil Science Fiction im Park, Slash hat sich auch ein bisschen gerührt, da gibt es einiges zu berichten.
Ja, wenn irgendwer Termine hat, die zum Ankündigen sind, machen wir das vielleicht in einer Runde schnell. Danke. Also nur so Sachen, die terminlich
dann relevant sind.
Der Biertocher-Kalender.
Ja, also da kann ich gleich mal ankündigen. Jedes Jahr ist es ja bei mir eine Tradition schon, so ähnlich wie die Republika, freue ich mich darauf, in Margaretenpark, also wenn man U-Bahn-Station Margaretengürtel aussteigt, steht man dort direkt in einem Park drinnen. Und da gibt es Jahr für Jahr, jetzt schon relativ lange, ein kleines Science-Fiction-Filmfest für Umme, also zahlt man nichts. Bierchen gibt es dort auch zu kaufen und eine Auswahl an Filmen, die mir immer Freude bereitet, weil die ein bisschen in die älteren Sektionen gehen des Science-Fiction-Films.
Zu finden unter Science Fiction im Park im Netz.
Mhm.
Weißt du das Datum auswendig?
Ich glaube, es ist vom 8.
Am 8.
Am 8. Also 8. dann vorlaufend. Das sind dann 5 Tage, glaube ich. Bis zum Samstag läuft das, genau. Ich glaube, es startet am Montag und hört dann am Samstag auf.
Ist das immer mit Sonnenuntergang oder wann
21.30 Uhr fängt das an, ja genau.
Und der Park heißt, glaube ich, Bruno Kreisky Park.
Ja, genau. Ganz richtig.
Ist sehr lustig, weil die Leute dort sehr viel trinken und dann auch kommentieren und so.
Ja, es ist auf jeden Fall ein gemeinschaftlicheres
Volksfestkino.
Ein gemeinschaftlicheres. Ja, und die Filmeauswahl ist dieses Jahr auch, hat mich nämlich gefreut. Dystopia. Schauen wir mal, ob ich es jetzt noch irgendwo.
Ziemlich weit oben.
Noch ca. 100 Zeilen.
Ja, da haben wir es. Nein, das ist meine andere. Ach. Vielleicht kann ich es ja so. Nein, da haben wir es ja schon. Also, der erste Tag bietet Clockwork Orange, ein Klassiker von Stanley Kubrick. Ja, den werde ich mir wahrscheinlich aber nicht anschauen, habe ich mir gedacht, weil ich ihn schon so oft gesehen habe. Den zweiten Film habe ich auch schon oft gesehen, den würde ich mir trotzdem gerne anschauen. Ein Klassiker mit Oscar Werner von Truffaut, einem französischen Nouvelle Vague-Regisseur, Fahrenheit 451, nach einer Geschichte von Ray Bradbury, Vorjahr. Der dritte Film sagt mir nichts, auf den freue ich mich sehr, Bothersome Man. Ich glaube, der kommt aus dem skandinavischen Bereich, der Film, bin ich mir aber nicht sicher. V für Vendetta ist bei mir auch ein Wackelkandidat, weil ich bei diesem Film schon zweimal eingeschlafen bin. Aber ich weiß eigentlich nicht, ob er gut ist oder wie. Vielleicht sollte ich ihn doch anschauen. Dann kommt Freitag THX 1138.
Oh. Sollte man gesehen haben von George Lucas.
Ganz früher George Lucas habe ich noch gar nicht gesehen. Also das
sehenswert.
Ja?
Oh ja.
Okay, dann freue ich
mich. Also ich finde ihn wesentlich besser als Star Wars.
Ja, das wird mich nämlich reizen daran, weil ich bin nicht so ein riesengroßer Star Wars-Fan, aber George Lucas ist schon ein interessanter...
Anekdote dazu, das Soundsystem THX ist nach dem Film benannt.
Ja, schön. Wusste ich auch nicht, witzig. Ja, und am letzten Tag gibt es einen Animationsfilm mit dem Namen Metropia, den hat uns der Klaus einmal empfohlen, oder mir zumindest. Und ich weiß darüber nicht viel, aber der Stil wird beschrieben in Richtung Terry Gilliam gehend. Also so ein bisschen Brasil-Ästhetik erwarte ich mir.
Das klingt sehr gut.
Das klingt sehr gut, ja. Ich freue mich auch schon total. Ja, das war so
das Event. Thema Ankündigung kann ich verweisen auf mein neuestes Blogposting oder einfach URF schauen. Oder es geht nur um eine einzige Meldung. Die Kinder-Uni Wien nimmt ab heute Anmeldungen entgegen. Das heißt, wer geschroppen hat in Wien und die im Sommer sozusagen in die Uni schicken will, damit sie in sehr angeblich sehr guten Veranstaltungen etwas lernen, einfach auf der Kinder-Uni-Webseite hinsurfen. Man muss dort das Kind anmelden. Also es wird sozusagen der Studienvorgang nachgespielt. Also das Kind registriert sich und meldet sich dann an für Vorlesungen. Und es gibt einige hundert Vorlesungen mit so ganz tollen Titeln, zum Beispiel wie viele Zwerge passen in eine U-Bahn und so. Ich war selber noch nie dort, aber ich habe von mehreren Kunden, die Kinder haben gehört, die haben die Kinder dorthin geschickt und also nur Gutes gehört.
Noch nichts Schlechtes.
Also die dürften sich auch sehr anstrengen, die Leute, die da vortragen, also größtenteils Uni-Angehörige, die versuchen dann halt den Lehrstoff, den sie sonst im Jahr für Erwachsene präsentieren, halt an einem Tag sehr kindgerecht aufzubereiten. Das macht den Kindern anscheinend auch sehr viel Spaß.
Nach einer positiven Idee sehr gut.
Nur man muss relativ schnell sich anmelden, weil das immer heillos überlaufen ist.
Okay. Ja, und wenn wir die Events schon durchgehen, einen letztes möchte ich noch bringen. Mein heißgeliebtes, ebenfalls heißgeliebtes, auch ein Fixpunkt im Jahr, /Filmfest. Da dauert es ja noch ein bisschen, bis das beginnt, das ist erst im Herbst. Aber die haben, wie schon die letzten Jahre immer, wieder so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und man kann da sich verschiedene Geldbeträge auswählen und kriegt dafür Goodies. Gut geschrieben, genau.
Also aber keine Kinokarten oder?
Schon, aber das beginnt dann, glaube ich, ab 40. Ich lass mich lügen, aber da musst du schon 40 Euro plus investieren, damit du auf gratis
das Kinokarten klingt jetzt bekommst. So, dass die Kinokarte billiger ist als das Crowdfunding von den.
Das hey, machst du. Ich krieg so einmal Blut extra.
Ah, okay, du kriegst dann auch, weiß ich nicht, ja, genau, naja, du weißt, du kriegst dann
Commitment.
Tasche und T-Shirt und solche Sachen. Kriegst du halt. Okay. Oder wenn du, weiß ich nicht, den super Profi-Betrag zahlst, dann kannst du überhaupt alles anschauen. Ob man das dann geistig gut übersteht, alle Horrorfilme anzuschauen.
Und wir sind schon voll beim Nerden, aber ich hoffe natürlich jetzt auf so eine super, super Perk, Titan Perk-Karte, mit der ich zu spät reinkommen kann und dann ein Pärchen meiner Wahl raus. Ich habe die Titan-Karte. Ich sitze auf zwei Sitzplätzen beim Popcorn und ich. Oh Mann. Ich wäre bereit dafür, einen dreistelligen Betrag hinzulegen.
Nein, nix wie hin. Ich weiß nicht, dass Marille Holler ist vielleicht nicht das Richtige für dich.
Die ist wahrscheinlich schon vergoren.
Genau,
ja. Ja, apropos, ich gucke gerade auf die Liste. Also dieser interessante Film, den ihr da erwähnt habt, läuft also am Samstag, den 13. Da werde ich definitiv nicht da sein können, weil dort gibt es nämlich einen neuen Event, der nennt sich Tübix. In Tübingen gibt es ein Unix-Event, Tübix. Dann dort halt statt und hat dann vielleicht nicht unbedingt das Streaming aus dem Bruno-Kreisky-Park.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn ich es nicht in den Start. Mit dem Phone.
Das heißt, du wirst bei TypeX vor Ort sein. Kein Linux-Tag ohne Sven.
Nein. Nur bei den guten, bitte.
Ah, okay, okay.
Oh Mann.
Und woher weißt du, dass TypeX gut ist? Weißt du das schon mal?
Es gibt es zum ersten Mal. Mhm. Es ist ein eintägiger Event, findet an der Uni statt, aber es sind so die üblichen Verdächtigen da. Vor allem einer, nämlich der Herr König, der mit dem Unix-Rauschebart, der immer wieder gute Vorträge macht und stilecht ausschaut. Und das findet sozusagen an seinem Home-Turf statt.
Schön.
In dem Umfeld, genau. Gibt auch ein bisschen vorher und nachher was. Also man trifft sich zum Essen und zum Zeugs anschauen. Und währenddessen gibt es auch Computermuseum anschauen. Also während der Event läuft, am Nachmittag gibt es das auch noch. Also ich bemühe mich schon sehr und bin schon gespannt darauf, wie das sein wird.
Man kann das auch im Umkehrschluss wahrscheinlich, es muss gut sein, weil Sven ist ja dort, ne?
Na,
schauen wir mal. Sven muss gut, Linux dann ist.
Schauen wir mal.
Ja.
Gut. Genau, dann war da noch so mehr. Gregor, du hast die Google I.O. Keynote angeschaut.
Ja,
wie war die denn?
Ja.
Was gab es denn da zu sehen? Und,
also ich tue mir das, letztes Jahr habe ich es auch schon geschaut und ich schaue das immer mit sehr gemischten Gefühlen natürlich. Es ist ein bisschen, naja. Also Apple, muss man sagen, und Steve Jobs vor allem, hat einmal definiert, wie solche Keynotes ausschauen. Und das plus vielleicht ein Hauch nerdiger oder so, so sieht auch die Google I.O. aus. Also ich habe den Stream angeworfen, den haben sie auch ganz sauber hingebracht, ganz ohne Abbrüche, das war schon mal ein Vorteil gegenüber der Apple Keynote. Sie haben einen riesig großen Bildschirm oder mehrere Bildschirme aufgebaut, die so den ganzen Saal umfasst haben und bevor das Ganze begonnen hat, haben schon so Leute auf diesen Bildschirmen Pong spielen können, so als kleine Referenz. Wer dann aufgetreten ist, ist der neue super Produkt Zampano von Google, der Sundar Pichai, der jetzt irgendwie die Ägide über mehrere Produkte von Google übernommen hat. Und ja, man kann es ja im Web ja auch nachlesen. Es war jetzt nicht so spannend von dem, was sie präsentiert haben. Also kein irgendwie, weiß ich nicht, selbstfahrende Drohne, die Pizza ausliefert oder irgendetwas, sondern alles also immer so gemach. Also, aber ich kann ja mal aufzählen, was mir so eingefallen ist. Also eine neue Android-Version wird es geben. Überraschung, Überraschung. Was mir allerdings bei dieser Ding als herausstechendes Feature gefallen hat, war, dass es jetzt ein Berechtigungssystem gibt, sodass du als User der Applikation Rechte entziehen kannst. Das gab es bis jetzt nicht und hat natürlich, bis jetzt war es so, dass du Apps installierst und du musstest in Kauf nehmen, was für Rechte die in Anspruch nimmt und du dich eigentlich dann dagegen entscheiden, wenn eine Foto-App zu viel oder keine Ahnung, irgendeine App zu viel Rechte wollte. Das haben sie ein bisschen nachgedreht, das war eigentlich ganz gut. Sie haben dann noch ein bisschen geredet über Wearables, die wollen ja halt auch, die alle gehen jetzt in Richtung Smartwatch und tragbare Hardware. Ich bin ja nicht so ein Fan, ich bin ja ganz froh, dass das Handgelenk wieder frei geworden ist, aber da haben sie halt auch einiges gezeigt. Sie greifen natürlich auch nach Richtung Internet of Things, dieses Wort, was jetzt in aller Munde immer wieder aufgeführt wird, da haben sie jetzt eine abgespeckte Android-Version präsentiert namens Brillo. Und ein Hauch, ja, wie kommen sie auf Brillo? Also ich weiß auch nicht. Und Weave, das ist ein Satz von APIs und das kann man sich auch anschauen. Was ich, wo sie mich dann auch ein bisschen da noch vielleicht angesprochen haben, war mit ihrem Google Cardboard. Das ist ja diese Kartonage, die man, in dem man sein Handy reinstecken kann und wo man so ein bisschen Oculus Rift 3D-mäßig also so rumschauen kann. Was der Johnny hat das ja mal mitgehabt bei den Biertauchern und ich muss sagen, für das, dass es nur Karton ist, es funktioniert wirklich verdammt gut. Also es, so Fotos und so, also der Johnny hat auch ein paar Fotosphären schon aufgenommen, das sind diese 3D-Bilder, auch beim Garib, die Zypresse. Und wenn man dann so rumschaut und so, es ist wirklich so ein bisschen wie Schnorcheln oder so. Man schaut da halt so rein und kann sich da so umschauen, es hat was. Also, und da haben sie halt präsentiert, dass man da jetzt auch Videos drehen kann mit dieser Technologie und ihre Vision war dann halt ein bisschen weit gegriffen vielleicht, dass man Schulklassen dann Führungen, so 3D-Führungen bieten kann, wo es man...
Also im Museum mit der 3D-Kamera und nachher tun die alle mit dem Cardboard.
Du kriegst dann eine Führung und du kannst dich im Museum, also kannst dann während der Führung dich dann halt dann so umsehen. Und zu diesem Zweck, damit das funktioniert, haben sie irgendwie so eine Methode gezeigt, wo man ein Rack, wo man Kameras einspannen kann, wo man diese Videos also dann filmen kann. Man braucht es nicht.
Über eine, Selfie.
Ja, eine, ja genau. Weiß auch nicht, wie sie sich, also es schaut sehr unpraktisch aus. Ja. Es ist halt so eine runde Montage und du brauchst relativ viele Kameras. Und was ihr Ding war, was vielleicht dann schon wieder realistischer ist, sie haben halt, du kannst dann, wenn du das in ihrer, mit ihrer Methode aufnimmst, kannst du es dann auf YouTube hochladen und sie rechnet dir das zu einem 3D-Video zusammen und dann kann man sich das auf YouTube dann ansehen.
Und auf YouTube kannst du auch dann den Blickwinkel ändern, wie du willst.
Ja, also
wie gesagt, ich habe es doch auch
nicht. Um dich herum noch, nicht. Noch nicht, oder? Du also hast kein Interface, du sagst Peine nach rechts. Oder?
Ja, das geht derzeit nicht. Aber zumindest das 3D-Video auf YouTube. Ich habe das Cardboard auch schon mal ausprobiert. Mhm. Ich habe selber keins, aber ich kenne jemanden. Und die Videos damit anschauen, das ist schon beeindruckend. Ja. Aber noch eine Korrektur. Ich glaube, das ist nämlich nicht wie Oculus Rift, weil Oculus Rift ist eine VR-Brille und Cardboard ist meines Wissens eine AR-Brille.
Okay, und AR steht für Augmented Reality.
Ja.
Okay.
Das ist also, was Microsoft jetzt auch gerade entwickelt, ist ja Augmented und Oculus Rift und das von Sony sind Virtual Reality.
Mhm. Okay, das ist ein Unterschied sozusagen. Aber hast du auch ausprobiert, dass man durchschaut oder das etwas angezeigt zusätzlich? Oder?
Was auf der anderen Seite ist? Nein, das gab es zumindest nicht.
Ja.
Also interessant finde ich überhaupt am Cardboard, dass ein kleiner Magnet an der Seite ist, den man drückt und dadurch verändert sich das Magnetfeld im Mobiltelefon und da ja in jedem Mobiltelefon ein Kompass drin ist, bemerkt dieser Kompass, ach, es hat sich gerade der Norden verändert und daraufhin wird...
Du kannst halt triggern.
Genau, richtig. Mhm. Damit werden dann Knopfbewegung sozusagen
fand ich simuliert. Auch einen ganz nifty Hack eigentlich, das dann so zu machen. Das war schon gut. Ja, ansonsten die Google I.O. Wie gesagt, ich schaue immer mit Schaudern drauf, wie gut die Amerikaner irgendwie Vorträge halten können. Das wird noch deutlicher und noch besser, wenn man, ich habe mir dann nachher noch die Vorträge, die kleineren angeschaut, wo halt wirklich so ein paar Projektleiter, und die sind eigentlich fast noch besser, weil die ganz obersten Tiere, die sind irgendwie schon überschult, die sind zu sehr in diesen Steve Jobs Zeichensprache. Und
die sind auch alle so absolut großäugige, daran glaubende Fanatics.
Ja, das ist vielleicht auch einen Hauch besser als also Apple. Aber wir sind wirklich alles nur Nuancen. Also man soll sich da keine Revolution
machen. Mir ist jetzt spontan eingefallen, dass der Otterkringer Radler Marillenholler spricht. Wie du gesagt hast, dass die da so praktisch so Stangeln haben mit so Kugeln, wo du deine Handys drauf montierst, die sie dann möglichst in Prozessionen da durchtragen. Dann fängt man auf, dass dieses ganze I.O. Konferenz und vor allem speziell jetzt diese Apple-Konferenz vielleicht ein religiöses Bedürfnis stillt von so Massen, die halt...
Da bist du, glaube ich, der Erste, der solche Gedanken formuliert. Ja.
Das wäre halt dann so wie eine Popanz.
Was man noch nachschauen könnte von der Google I.O., wir am zweiten Tag, das habe ich noch nicht gemacht, da haben die Leute, die das ADA-Projekt führen, noch eine eigene kleine Keynote gehalten. Die soll angeblich noch spannend sein. Aber ja.
So wirst gucken und berichten.
Ja, genau.
Nachdem das Thema auffiel, fällt mir ein, ich weiß, was als nächstes kommt bezüglich neuen Innovationen. Und zwar ist es ja so, dass man bei den Katholiken, glaube ich, mit Wasser bespritzt wird oder sowas. Ja, Weihwasser. Ich vermute, dann kommt irgendwann auch etwas mit Wasser in Mobiltelefonen.
Aha. Meinst du eine kombinierte Mobiltelefon-Spritzpistole? Oder?
Ja,
so ein klingt nach Sexspielzeug.
Swipen.
Ich muss es mir schon kaufen.
Schau dir mal die Blume auf meinem Handy an. Spritz.
Ja, wenn wir schon bei den großen Internetgiganten sind, vielleicht nur noch eine kurze Nachricht, die mir noch aufgefallen ist, weil ich heute oder gestern drüber gestolpert bin. Facebook, habt ihr das mitbekommen?
Ja. Hat Keys aufgenommen. Keys. Ja, man kann Keys anzeigen lassen, aber ich halte das ja für it's a trap. Und denn wenn man sozusagen sagt, hier, das ist mein Key, an den kannst verschlüsselt was senden, dann landet das erstens bei Facebook und zweitens möchte man es dann gleich lesen. Dazu braucht man seinen privaten Key. Wo ist denn der gespeichert? Zufälligerweise auch bei Facebook. Na, wie günstig. Da kann die NSA ja gleich drauf zugreifen.
Es war nur davon die Rede, dass du den Public Key hinterlässt. Ja. Damit sie dir die
Support E-Mails verschicken. Man weiß noch nicht viel darüber, man muss sich das Ganze genau anschauen, aber so von dem, was ich gelesen habe, greifen sie auf jeden Fall auch direkt einmal auf BGP als
Implementation. Ich meine, für mich war schon mal cool, dass einer von den großen Konzernen jetzt überhaupt sozusagen die Masse der Dumpf-User mit BGP
in
Kontakt bringen. Das tun die jetzt gerade alle sogar. Google macht das ja auch und Yahoo. Ja,
arbeiten vielleicht sie dran.
Danke, Edward Snowden. Ne?
Natürlich.
Ja, ja.
Die haben ja schon Plugins für einen Browser, damit also ein Plugin, damit man bei Yahoo und Gmail die Mails verschlüsseln und entschlüsseln kann. Mhm. Und das Ganze nicht serverseitig, sondern eben im Browser. Und bei Facebook, ich habe eine andere Vermutung, dass sie einfach nur wissen möchten, wer mit wem befreundet ist, wer wen kennt. Weil nämlich das Web of Trust ist natürlich für Facebook auch eine Informationsquelle.
Natürlich, ja.
Das ist einfach noch mehr soziale Graphen zum Ausschöpfen.
Richtig, genau. Weil Facebook ist ja nicht daran interessiert, an dem Inhalt der E-Mails, die da verschickt werden, sondern wer wen kennt. Das sind inzwischen, glaube ich, mehr Informationen.
Als ja. Was die Teenager sich
genau. Was vernetzt sich da bildet. Ja, wie gesagt, ich habe das gelesen und ich mache mir keine Sorgen insofern, weil da schauen genug Augen drauf und sollte da etwas mehr als false ändern, wird das sicherlich hochkommen.
Ich muss gestehen, ich habe versucht, meinen PGP-Key hochzuladen bei Facebook, aber anscheinend ist Österreich, ist das noch nicht ausgerollt worden, das Feature.
Okay,
oder
verstehe,
bei mir
hast
noch nicht
gesehen. Okay.
Oder hat es einer von euch zusammengebracht?
Ich habe gar nicht erst probiert. Was soll ich das Zeug dort lagern?
Ich bin nicht dabei.
Ich, aber ich meine, insofern mein PGP-Key, den habe ich ja. Ich habe keine Freunde. Mein PGP-Key, Public Key, ist ja public. Der steht auf meiner Homepage. Der ist ja. Nicht geheim. Den kann auch gern Facebook haben.
Genau, der ist nicht geheim.
Genau.
Deswegen soll er ja public sein. Je mehr man ihn verbreitet, desto besser. Denn schließlich wird dein Public Key dazu verwendet, deine signierten Dateien und Nachrichten zu überprüfen, dass sie auch konsistent sind. Ich hoffe, du signierst aber auch alles, was du irgendwie rausschickst.
Manche E-Mails, aber dadurch,
manche.
Vielleicht kannst du den Gregor, du beeinflusst den Gregor nämlich eh so unwahrscheinlich, kannst du ihn beeinflussen, dass er PGP verwendet?
Das hat schon der Klaus versucht, aber ich habe das Setup steht an und für sich und ich habe auch so ein Plugin in Verwendung für den Browser.
Du hast davon noch keine Lust.
Es ist dann wirklich tatsächlich für mich dann unbequem, weil es sich halt noch immer wie ein Fremdkörper anfühlt, weil die Sachen sind dann halt nicht mehr durchsuchbar, du hast halt die Textblöcke.
Du musst dem Gregor einreden, das dass das bequem und stylisch ist, PGP zu verwenden.
Na, also darum geht es gar nicht.
Wenn es bequem wäre, dann wäre es zu einfach. Dann ist es ja auch bequem für jeden Angreifer. Mhm. Also das schließt sich immer aus. Bequem ist das Gegenteil von Sicherheit so ungefähr.
Das stimmt nicht ganz, weil nämlich durch Komplexität leidet die Sicherheit noch mehr.
Ja, aber komplex ist es eh. Wenn du viele Leute haben einen Key, dann haben sie auf einmal einen neuen Key. Und dann haben sie den anderen noch nicht revoked oder doch revoked. Mhm. Und dann haben sie mehrere Keys für dieselbe E-Mail-Adresse oder umgekehrt einen Key mit mehreren E-Mail-Adressen. Welches verwenden wir denn? Was ist aktuell? Mhm. Und das ist immer die Frage. Du weißt es nicht unbedingt, sofern das nicht gut gepflegt ist. Die Leute ihren Key eben updaten auf dem Key-Server, was sie natürlich auch nur dann machen können, wenn sie Zugriff drauf haben. Und manche verschmeißen dann ihr Passphrase und dann ist es eben vorbei mit Zugriff.
Das klingt so ein bisschen, als sollte Facebook das übernehmen, weil die kennen sich aus mit Sachen, sozialen Netze verwalten. Die wissen auch besser, mit wem ich befreundet bin als ich. Und
also ich kenne...
Ich nehme jetzt mal dem Horst ein komisches
Radler weg. Das ist ja Marille.
Also ich muss dem zustimmen. Ich kenne mehr Leute, die ihr Facebook-Passwort auswendig kennen, als ihr Passphrase für PGP.
Es ist halt öfters verwenden und einklopfen wahrscheinlich. Ja. Ähnlich geht es bei mir auch. Ich muss dann extra schon mein sicheres Passwort dann hervorkramen aus meinen Quellen und dann beginnen zu...
Wir haben ein neues Störgeräusch. Kann das irgendwie ein musikalisches Ding sein?
Weil ja, das ist musikalisch.
In der Nähe der Musik.
Aber
es ist
eine
gute Ratsche.
Das ist irgendein ziemlich hohes Schlaginstrument.
Vorchristlicher Geisteraustreibe, Volkstanz aus einem alten
Klapperstorch oder so.
Nein, ich würde sagen, irgendetwas südamerikanisch oder afrikanisch. Eins von beiden.
Mhm. Das ist auf jeden Fall keine Bauarbeit.
Ja, genau, außer Österreich.
Zu vital für Österreich.
Schön.
Fremd.
Ja.
Schlechtes Stichwort. Na gut. Sven, ich brenne schon darauf zu wissen, wie es dir in Italien ergangen ist.
Oh, das war sehr bewegt. Die Leute dort sind sehr lebendig und man spricht gleichzeitig. Ich weiß aber nicht, ob jemand zuhört, aber alle sprechen gleichzeitig. Ja, es ist ein bisschen stressig gelaufen, aber ich hatte auch sehr nette Hilfe. Ich kam an und ein Student dort, ein Italienischer, hat mir geholfen, Matthias, der auch sehr viel dort mit organisiert hat. Das Ganze ist ein Debian-Ubuntu-Treffen, jährlich stattfindet, schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und man trifft sich, um sich endlich auch mal wieder zu sehen. Das ist so, ja, lasst uns endlich mal wieder in real life zusammenkommen. Zwei Tage Event, Samstag finden die Vorträge statt, Sonntag sind dann die Workshops, nicht mehr ganz so viele. Jeweils danach geht man essen und das ist natürlich laut, genau. Und es wird gemeinsam bezahlt und das ist ein Vorgang, der natürlich, also man muss ein Geld geben, wie viel denn? Man muss erst die Gesamtrechnung haben, man muss natürlich dann warten und die Leute können nicht früher gehen, bevor das nicht gemacht ist und so weiter. Ja, wieder einmal habe ich festgestellt, genau wie in Frankreich, es lohnt sich, die Sprache des Landes zu lernen. So ein bisschen.
Hast du ein bisschen Italienisch gelernt dafür jetzt? Oder?
Ich habe nur Worte gelernt, ein paar Phrasen, aber ich habe nicht wirklich intensiv irgendwas gelernt, sondern nebenbei aufgeschnappt. Aber es lohnt sich eben doch vorher ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Das macht die Sache besser. Die meisten Vorträge waren auf Italienisch, 3 oder 4 waren auf Englisch. Gut, da war ich dann dabei und habe mir das angehört. Die ganzen Sachen sind übrigens aufgenommen worden und werden stecken in der Bearbeitung, werden dann hochgeladen. Also vielleicht kann ich demnächst dann noch was
nachliefern. Und hat sich jetzt für dich ausgezahlt? Also du hast jetzt von den meisten Vorträgen sozusagen nicht viel mitgekriegt?
Na, ich stand da und weiß so ungefähr, ja, die Slides sagen etwas ein bisschen, die Worte kennt man auch ein bisschen, aber natürlich nicht richtig mitbekommen, stimmt schon. Aber für ein paar Sachen schon.
Drumherum oder die Leute?
Ansonsten sprechen die Leute dann Englisch. Man kann sie schon ansprechen und ist dann okay. Und für mich war aber die Reise nicht nur Debian Ubuntu, sondern es war überhaupt einmal in Italien zu sein. Für mich war das bisher nur Skifahren in Südtirol und das zählt, glaube ich, nicht so ganz. Und das war auch damals organisiert. Also meine erste richtige Reise dorthin, den Event sehen und zur Expo gehen. Am Montag war ich dann noch auf der Expo. Große Geschichte natürlich. Jedes Land präsentiert sich. Das große Thema ist Essen mit der Frage, wie wollen wir leben? Das Ganze schön ökologisch und so weiter. Mhm. Alle versuchen sich zu übertrumpfen. Jedes Land hat fast so seinen eigenen Pavillon gebaut. Es gibt auch Gemeinschaftspavillons. Und ich habe nur 2/3 geschafft zu sehen mit einem Abendsabschluss, Badabum, Dingens mit Show um einen ja fast virtuellen Baum herum. Also der Lebensbaum ist dargestellt mit, also ist als Projektionsfläche gedacht und um ihn herum ringeln sich die Projektionslampen, sehr viele LEDs und so weiter. Drumherum ist ein riesiges Wasserspiel. Es ist super laut, aber mit dem richtigen Abstand ist das gar nicht schlecht. Und witzigerweise kann ich sagen, jede eigene einzelne Show fand ich cool. War schon irgendwie ganz nett. Ja, nicht alles gesehen. Man braucht sicherlich 2 Tage. Es gibt auch 3-Tagestickets. Und wenn man es richtig macht, wie ich hörte, holt man die sich nicht direkt dort, sondern bei irgendeinem Supermarkt, der die Dinger für ein Drittel des Preises verticket. Somit, naja, hey. Aber dann lohnt sich das dann eben auch, 3 Tage hinzugehen. Ich glaube, die braucht
es. Also genug 2 zu sehen.
Auf alle Fälle.
Du warst nur einen Tag und das war zu wenig für die Expo jetzt. Das war
definitiv zu wenig, einen Tag. Ja, ich hätte gerne in allen
möglichen Sachen mehr reingeschaut. Kann man Expo und die Debian Ubuntu Konferenz parallel machen oder schneidet sich das?
Das will man nicht parallel machen,
zeitlich also einen Tag. Nein? Kann man das, wie soll ich sagen, kombinieren? Oder geht das nicht, wenn man sich für eins von den 2 entscheiden muss?
Nein. Das war, die Expo läuft ja, ich glaube, ein halbes Jahr.
Achso, okay.
Und ja, ich habe das dann so gemacht. Samstag, Sonntag war der Event und Montag war ich dann auf der Expo und das war definitiv zu wenig Zeit. Mhm. Kann ich nur empfehlen mehr. Und ich empfehle vor allem eins. Und jetzt muss ich mal ganz laut werden. Ein Ticket vorher zu besorgen. Und zwar ein Ticket, wenn man mit der Bahn fährt oder vielleicht auch mit dem Flieger wieder nach Hause.
Oder ein Rückfahrticket.
Ein Rückfahrticket vorher zu besorgen. Denn aushol. Also, ich bin einfach gedacht, ich komme aus Deutschland, da geht man zum Bahnhof und holt sich ein Ticket. Das sind Maschinen. Das sind auch Maschinen. Da stehen Dutzende nebeneinander. Und die Maschinen sagen dann, ja, du kannst nach Wien zurückfahren, gerne mit diesem Ding, aber ich kann dir dieses Ticket nicht verkaufen. Und dann, okay, die eine ist kaputt, gehe ich zur nächsten, die sagt aber dasselbe. Und irgendwann fragt man jemand und der sagt, nee, die machen das nicht, weil da steht ja Trenitalia dran. Ja, die verkaufen also nur Tickets innerhalb des Landes. Wenn du nach draußen willst, und sie haben dann alle festgestellt für mich, dass Wien nicht in Italien liegt, dann muss man, dann, genau, das konnte verifiziert werden, da muss man also woanders hin, man muss anstehen. Und es gibt 15 Counter und davon sind 6 oder 7 Mal besetzt und weiter später am Abend nur noch 5 oder eigentlich 4. Mhm. Und es gibt nur einen, wo man hin kann und da die Leute, die da alle drumherum sitzen auf dem Boden, die sitzen da rum, dachte ich, weil sie nicht zum Sitzen haben und weil die irgendwann mal weiter wollen. Oh, oh. Die wollen nicht irgendwann weiter, die haben bereits eine Nummer gezogen und die stehen da an. Genau. Und der Mann, der dort die Nummern vergibt, das ist ja eigentlich eine Maschine, da drückt man drauf, aber Mann nicht, sondern er drückt drauf. Und der redet dann mit den Leuten, die dort anstehen und jeder Zehnte von dem gibt dir dann eine Nummer. Aber nicht jedem.
Jeder Zehnte von denen gibt
es eine Nummer. Jeder steht an und sagt, ich würde gerne ein Ticket haben und jedem Zehnten gibt er dann auch eine Nummer.
Aber nicht jeden.
Muss auch Italienisch sprechen können.
Okay, ja.
So. Also so kam es mir jedenfalls vor. Ob das nun hundertprozentig stimmt, ist nicht ganz gesichert. Aber im Wesentlichen, dort gibt es die Tickets, du musst dich dort anstellen, du brauchst deine Nummer. Mhm. Und mich haben sie dann weggeschickt und haben gesagt, so, naja, das ist ja schon nach 8 Uhr. Und voraussichtlich, die Leute, die alle rumwarten, das sind so 50, 60, 70, ja, die werden die restliche Zeit wohl aufbrauchen, denn wir haben nur einen Bearbeiter. Also kommen sie doch morgen wieder. Also habe ich dann meine teuerste Hotelnacht bisher verbracht, indem ich halt irgendwo untergekommen bin, denn ich hatte für diese Nacht ja noch nichts. Ich dachte,
ach so, du hast gedacht, du fährst mit dem Nachtzug nach Hause.
Ja, irgendwie sowas. Und dann war ich halt noch einen Tag da und ich bin noch einen Tag rumgerannt. Ich war bei mehreren noch weiteren Bahnhöfen, die auch größer sind, und jeder hat mir bestätigt, nein, das gibt's alles nur am Hauptbahnhof. Manche haben dann noch versucht, in ihrem System da irgendwas zu finden und das System hat ihnen gesagt, nö, das kannst du nicht machen. Super. Dann war ich dann noch bei mehreren Travel Agencies und die letzte hat mir dann gesagt, ja, bei uns bekommen sie das, das ist okay, das ist richtig. Es ist jetzt aber 18.10 Uhr. Wir haben ja bis 19 Uhr geöffnet, aber unser System, unser Zugriff
hat um 18 Uhr zu. Genau.
Also habe ich mich dann doch zum Hauptbahnhof bewegt. Ich habe doch wieder angestanden. Und ich habe dann so, ja, nach anderthalb Stunden habe ich mein Ticket bekommen. Dann war es dann so 10 nach 8. Weniger als eine Stunde später geht dann der Nachtzug. Und ich hätte das wieder nicht geschafft, wenn mir nicht der Matthias geholfen hätte, der mein Gepäck aus meiner anderen Unterkunft dann dort geholt hat. Hätte. Genau. Also es hat dann schließlich funktioniert und ich bin dann über Nacht nach Wien gekommen. Und eigentlich war das auch ganz locker. Ein Österreicher war mit dabei, ein Mädel aus, glaube ich, Slowenien war noch dabei. Und wir waren zu dritt in einem Sechserabteil. Da kann man also ganz bequem noch da die Sitze zusammenschieben und übernachten. Ja, um 2 Uhr morgens stieg dann ein Pärchen aus Amerika zu. Und dann war es vorbei mit dem Liegen.
Ja. Also du warst zweite Klasse, nicht Liegewagen.
Erste Klasse kann man auch machen, das kostet ein bisschen mehr, genau. Mein Ticket hat übrigens dann 90 Euro gekostet, andere gab es nicht mehr zum Sitzen. Also zum Liegen hätte man dann mittlerweile 120 gezahlt. Mhm. Worauf das Mädel grinste und meinte, ich habe es vor 2 Tagen besorgt, der hat es 39 gekostet. Und der Mann aus Österreich hat gesagt, ja, ich habe meins auch so besorgt und meins hat nur 29 gekostet.
Sparschinken,
ja, also muss es, aber es ist ja okay. Ich bin auch damit hingekommen und ich habe das auch rechtzeitig besorgt und dann geht das alles. Man muss nur wissen, wo. Ein kleiner Tipp noch dazu. Ich habe leider den Zettel nicht dabei. Ich habe gerade geguckt. Es wurde mir gesagt bei dem Travel Agency, ach so, ja, wenn Sie ein Ticket nach Deutschland, Schweiz oder Österreich haben wollen, also Dachregion, deutschsprachig, dann gehen Sie doch einfach zu dieser Adresse. Ich glaube, das war Straße Napoleon irgendwas. Mhm. Und dort ist eine Travel Agency, die verkauft es auch direkt. Man hätte also nicht lange anstehen müssen. So, wo ist dieses Ding? Ja, gleich außerhalb vom Hauptbahnhof. So, das war so der Punkt. Das war der Punkt, wo ich echt fast zusammengebrochen bin und dachte, begrab mich hier, ich gehöre auf irgendein Friedhof. Aber ich bin dann ja, wie gesagt, zum Hauptbahnhof. Ja, ich musste also dieses Ding noch ausfindig machen. Das ist mein großer Tipp, das muss ich noch unbedingt hier hineinschreiben, wo man das kriegen kann. Ich hoffe, dass es sich bewahrheitet. Also Leute, kauft euch rechtzeitig euer Ticket.
Ticket kaufen, ne?
Gleich oder ja, schon vorher.
Nein,
genau. Dazwischen war noch Geschichte von, oh, da fällt mir noch ein, da ist noch jemand in der Stadt und ja, er hat eine Kreditkarte und ja, er könnte das online besorgen und er hat es auch versucht, aber es hat nicht für ihn nicht funktioniert. Also im Prinzip für ihn müsste es funktionieren. Er sitzt direkt an der Quelle beim Internet, er kann das machen, er hat eine Kreditkarte, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Also das war nur so eine kleine Nebenstory an der ganzen Geschichte, wo ich mich auch gefragt habe, ey, wie ist das eigentlich? Also wenn man nur Tickets kaufen kann im selben Lande, die da hinfahren, das erinnert mich so damals an meine Jugend. Da habe ich neben einem Land gewohnt, das nennt sich DDR. Das war so, glaube ich, ähnlich. So, das war jetzt ein böser Spruch. mal sein lassen. Trotz allem möchte ich aber was Positives noch dazu sagen. Mhm. Das Wetter war gut.
Ja, ja.
Da können die Italiener aber nichts für.
Nein, aber ein wesentlicher Hauptgrund eigentlich bei der ganzen
Geschichte. Oh, das gute Bier.
Das gute Marienbier. Der Hauptgrund eigentlich sozusagen nebenher noch war, einen Menschen zu besuchen, den ich seit um die 20 Jahre schon kenne, in Italien, der viel mit Wim zu tun hat, mit dem lustigen Editor, und der da viel gemacht hat, die ganze Hilfe übersetzt hat und der auch gerade dabei ist, das GAWK-Buch zu übersetzen, Antonio. Und die ganze Zeit kannten wir uns per E-Mail und eigentlich war er nur einen Sprung weiter weg von Österreich. Und jetzt habe ich ihn endlich mal kennengelernt.
Super.
Und ich habe ihn besucht, er wohnt ein bisschen im Norden und wir sind rausgefahren zum Lago Maggiore und dort gibt es eine Einsiedelei, eine Santa Caterina-Dings da. Sieht man alles in Wikipedia und das war ein sehr schöner Ausflug. Das hat mir sehr getaugt. Und mit ihm zusammen war ich auch bei der Expo und drumherum, was wir so erlebt haben und gesprochen haben, das war echt die Reise für sich auch wert. Also die wir gewohnt mal beiseite gelassen.
Du musst lauter reden, wir haben da Trommeln.
Ja, das geht. Ich weiß auch inzwischen, was es ist.
Was ist es denn?
Es ist Samba.
Oh. Ausgerechnet. Ja, ist das nicht dieses komische Protokoll von Microsoft oder was sie hier verwenden?
Nein, das ist SMB.
Das ist SMB.
Samba ist der Server, der SMB spricht.
Ja, irgendwas war Flashbacks.
Nein, das ist gut, das ist Musik.
Sven, noch einmal zur Debian Ubuntu Konferenz Mailand. Also die findet jährlich dort statt oder wechselt die ihren Standort?
Nee, ich denke, die ist dort vor Ort. Ich habe das jetzt nicht weiter nachgeprüft, aber die Webseite ist duc.it.
Und jetzt so, angenommen, man kann ein bisschen Italienisch oder man interessiert sich nicht nur für die Vorträge, sondern auch für das Drumherum und die Infotische und das Essen gehen und so und die Leute. Würdest du da sagen, das ist eine empfehlenswerte Veranstaltung? Oder ist
also viele Tische drumherum gab es nicht. Es gab ein paar Tische, wo Merchandising von Debian und Ubuntu lag und dann noch, da habe ich eine ganze Menge Sticker raufgekippt. Mhm. Also Sticker gab es auch noch so. Und das war es eigentlich auch schon.
Mhm. Also eher intime Konferenz.
Das war eine reine Vortrags- und Workshop-Konferenz mit Essen drumherum. Mhm. Und dann klar, wenn man Italienisch versteht, hat man sehr viel mehr davon. Natürlich auch von den Leuten. Schon, aber es gab keine großen Stände und
drumherum. Also war jetzt nicht wie die Foscon oder so?
Nein, Foscon und so weiter zeichnen sich auch daraus, größer zu sein. Die haben dann also 4 oder 5 oder Tracks, auch 6 Tracks
nebeneinander. Und da waren wie viele?
Es war genau ein Track.
Achso, okay, also alle.
Was aber wieder angenehm ist, ja.
Ja, du das Programm, genau.
Ja. Also so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen von der Idee an Lesungswochen Eisenstadt. Da ist auch genau ein Track, da setzt man sich rein, legt seine Sachen in den Hörsaal einmal hin, platziert sich da und dann hört man alles. Und zwischendurch geht es Pausen. Also ich finde das total lässig. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Es stellt sich nie die Frage so, gehe ich woanders hin?
Ja.
Oder wenn es einen nicht interessiert, macht man halt Pause. Hm? Das ist total lässig. Ja.
Und Leute waren nett, die italienischen.
Ja, waren schon alle nett. Ja, doch. Also war schon nicht schlecht. Also kann ich schon sagen, hingehen, anschauen. Mhm. Man hat mir mehrfach bestätigt, dass Mailand nicht so schön sei, aber dann bin ich natürlich erst einmal mittendrin immer gewesen. Der Dom war schon, der Hammer. Mhm. Natürlich, manche sagen wieder, ist so protzig oder die schönen Details sind da oben, da sieht man ja gar nichts. Klar, muss man reingehen, sich anschauen. Das sind 15 Euro Eintritt. Wenn man irgendwo raufgeht, nochmal 2 oder 4 Euro extra. Mhm. Ja, und ich habe es mir dann diesmal doch geschenkt, weil ich wollte richtig Zeit dafür haben, bin aber nach diesem Ticket rumgerannt. Und mittendrin auf dem Platz davor war eine Riesenbühne aufgebaut und es gab richtig fett laute Musik. Eigentlich so laut, dass es mich dort in diese Mall hineingetrieben hat. Also es gibt ja also, bevor es richtige Malls irgendwie im amerikanischen Stil gab, gibt es diese große, wie heißt sie? Ich werde es nachgucken, so ein großer Kreuzgang, riesig hoch und nur die besten Geschäfte und so weiter und alles Marmor am Boden.
Ach so, im Abgetal, genau.
Genau, und da bin ich halt reingegangen und dann halt ein bisschen rumgelaufen und irgendwo bei einer Uni habe ich reingeschaut und ähnlichen Sachen. Also das hat mir mehr getaugt jetzt, als wenn ich jetzt irgendwas kulturelles Dolles anschaue, bei dem ich nicht vorfahren habe, weil zu viele Touristen, so wie ich, drumherum sind. Ja. Also das Abendmahl habe ich dann doch nicht gesehen. Werde dafür natürlich nochmal zurückgehen und noch ein paar andere Sachen sehen. Im Süden der Stadt gibt es anscheinend Kanäle, auf denen man rumschippern kann. Das soll jetzt ein so Venedig-Style, so ein bisschen. Habe ich auch nicht gemacht. Was mir getaugt hat, ist, ich habe mir ein Tages- oder es gibt sogar ein 48-Stunden-Ticket geholt und bin damit durch die Gegend gefahren. Und es gibt so alte BIMs, noch älter als da, hier in Wien. Und die waren irgendwie laut, rubbelig, und, aber trotzdem irgendwie cool.
Also es hat einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gegeben.
Oh ja, das
du bist überall hingekommen, problemlos.
Ja, genau, genau. Das, also sie haben mehrere 5 oder 6 U-Bahn. Sie haben sogar eine U-Bahn 5, anders als hier in Wien. sie haben einige Trams und natürlich viele Busse. Ne? Also ich bin ich habe definitiv mehr Zeit verbraucht, weil ich eben nicht nur U-Bahn gefahren bin, sondern einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Genau. Ach ja, nein, unbedingt eins muss ich noch mal. Es gibt eine U-Bahn-Station Vimodrone. Also ich glaube, es ist angelehnt an irgendwie Velo oder so. Aber Vimodrone passt natürlich, wie hast du das auch für Vim, Texteditor. Vimodrone, und dann bin ich da hingefahren und habe ein Foto gemacht mit Vimodrone.
Ja, genau. Das ist das Äquivalent eines Bielefeld-Touristen.
Ja, da war ich dann voll der Tourist, ja, genau. Es gibt so einige Stationen, die benannt sind nach irgendwelchen Künstlern und so. Mhm. Und es gibt, glaube ich, Uruguay und Dingens und so.
Und in jeder U-Bahn-Station hast du total lang warten müssen, weil so viele Fotomodels gerade ein- oder aussteigen
wollten. Models, ja, fürchterlich, fürchterlich, ich sag euch. Also fahrt da bloß nicht hin. Ja. Also, nee, keine Models. Die sind, glaube ich, irgendwo auf dem Laufsteg irgendwo. Na, alles hat schon gepasst.
Na, die können ja nicht mit Bahn fahren, die würden zusammenklappen.
Wie auch immer. Also im Sommer hinfahren, kann man schon was sehen. Mhm. Es hieß natürlich, das ist so die wirtschaftsstärkste Stadt in Italien anscheinend.
Okay.
Also alles ist, man sieht schon sehr viel so geschäftig. Es ist so ein bisschen geschäftig, ja.
Das Frankfurt Italiens.
Ja, vielleicht. Davon, aber ich kann natürlich noch gar nicht viel dazu sagen, weil ich nicht, was war ich jetzt da? 4, 5 Tage. Mhm. Na, ja. Okay. Genug dafür.
Ja, ein
es gibt noch mehr Bericht. Themen.
Ja? Na, danke, ja, voll super Bericht.
Da haben wir noch mehr auf dem
Ganzen. Ja, das bist du mal dein Horn, Dennis?
Wie bitte, was?
Genau.
Hattest du nicht den...
Das Urban Exploring. WGC. Ah, okay.
Oh ja, also, wie du willst. Also,
was ich habe noch egal, Leute, was
wir... Also, WGT ist die Gothic Wave, oder?
Wave-Gothic-Treffen
In Leipzig. Und da warst du.
Ja, genau. Das ist auch ganz passend mit Urban Exploring. Wir haben das nämlich auch dort gemacht. Mhm. Aber komme ich gleich zu. Also Wave Gothic Treffen ist halt ein Treffen, wo sich Goths und Musikliebhaber einiger Musikrichtungen wie halt Dark Wave, EBM, also Electronic Body Music, Metal, das ist dann eher meine Schiene.
Mhm, okay, da wird es für dich musikalisch interessant.
Ja, genau, das ist dann auch musikalischer. aber auch Mittelaltermusik vorkommt.
Also feiner Lärm.
Wie bitte?
Feiner Lärm.
Ja, feiner Lärm. Ja, es ist ein,
kommt es auf ist das etwas, Ohr an, auf das okay, es trifft,
wenn man, es rezipiert wird. Wenn man es noch nicht kennt, ist es ganz interessant. Wenn man es den ganzen Tag hören muss, dann würde ich sagen, ist man froh, wenn man dort weg ist. Ja, das Wave Gothic Treffen ist eigentlich, was Festivals anbelangt, eigentlich das Schönste, was ich kenne überhaupt.
Okay.
Weil die normalerweise, die Festivals sind an einem Ort. Es gab auch mal ein Gothic-Festival hier in Österreich.
Wirklich?
Ja, das hat einmal stattgefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Mhm. Das war an irgendeinem Acker. Dann gibt es ja auch Wacken, das ist ein Metal-Festival. Das ist ein Acker. Amphi-Festival, das ist bisher immer im Rheinpark in Köln gewesen, am Tanzbrunnen genauer gesagt. Mhm. Also der Tanzbrunnen war der Veranstaltungsort. Jetzt ist es an der Köln Arena. Und dann gibt es das in Hildesheim, wie heißt das noch? Mera Luna. Das ist auf einem Flugfeld.
Ah, okay, Flugfeld ist auch...
Ja.
Schön, Kanal.
Das haben meistens Leipzig war sozusagen die gediegenste Location gehabt.
Naja, also Leipzig, wo findet es statt? Müsste man sagen, in Leipzig. Also das ist die genaueste direkt. Bezeichnung.
Also weil in der ganzen Stadt was los ist.
Oder? Richtig, genau. Mhm. Also das Flugfeld beim Mera Luna, das ist weit draußen. Also im Hotel übernachten, da braucht man erstmal eine Stunde bis zum Ding hin. Man übernachtet dort in Zelten. Beim Amphi ist es mitten in der Stadt. Das ist wirklich mitten in der Stadt. Mhm. Okay, auf der anderen Rheinseite, auf der Schelsig. Aber es ist trotzdem mitten in der Stadt. Man übernachtet in der Jugendherberge oder sonst wo im Hotel. Und WGT, da kann man eins von beiden machen. Es ist eigentlich beides möglich.
Das ist, dadurch, dass es in der Stadt ist, mischt sich dann eigentlich das normale Stadtpublikum, die Leute, die dort wohnen, zusammen.
Oh ja. Also, was bekommt man, das ist überhaupt interessant, was bekommt man für das Bändchen? Also, wenn man das Bändchen hat, wo kommt man überall rein? Mhm. Man kann die Hauptveranstaltungsorte wie Agra-Halle, Kohlrabi-Zirkus, man braucht da
hast
ungefähr
du eine halbe Stunde. Agra gesagt?
Ich nenne die eigentlich auch eher Agro-Halle, weil die Agra-Halle ist ja eigentlich nicht der schönste Veranstaltungsort. Es ist wirklich grausig. Es ist mehr Lärm, die Musik dort, weil die Akustik von dieser Halle einfach falsch ist. Selbst gute Bands, die ich gerne höre, sind dort wirklich ganz grausam zu hören.
Ja.
Und es gibt allerdings dann auch solche Sachen wie zum Beispiel Museumsbesuche. Also man kann mit dem Bändchen ins Museum gehen. Man kann Opern besuchen mit dem Bändchen.
Okay.
An jedem Tag läuft mindestens eine Oper, in die man reinkommt. Da ist zwar der Platzkontingent auf 300 Plätze beschränkt, aber trotzdem ist es möglich. Letztes Jahr war dann eher der negative Fall. Da war Apokalyptica an zwei Tagen da. Und an einem Abend konnte man mit Festivalbändchen rein, aber nur maximal 300. Es standen mehrere hundert da hinten an, die rein wollten. Und wir sind dran vorbeigelaufen. Ich habe dann mal gefragt, ja, was ist eigentlich mit den 300? Ja, die sind schon drin.
Oh Mann.
Die Tickets hätten 70 Euro gekostet. Also das WGT hat dieses Jahr einen Hunderter gekostet. Mhm. Ist also Preis-Leistungs-Verhältnis ganz abgeschieden. Was bietet es sonst noch? Das Heidnische Dorf und die Moritzbastei, das sind zwei Mittelaltermärkte.
Mhm.
Die Moritzbastei ist mitten in der Stadt, in der Nähe vom Augustusplatz, ist direkt auf der Moritzbastei mit Live-Musik. Also sie spielen Gott sei Dank nicht die ganze Zeit. Es ist halt Mittelaltermusik. Mhm. Man kann dort gut essen, das Hanfbrot ist ganz zu empfehlen.
Und das ist, die Mittelaltermärkte sind dort permanent oder auch fürs Festival?
Nur fürs Festival.
Schön.
Das Heidnische Dorf ist in der Nähe von der Agra-Halle.
Mhm.
Und dort gibt es wesentlich mehr zu sehen. Also wenn, empfehle ich das Heidnische Dorf, aber wenn man nur kurz, Moritzbastei ist auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Im Heidnischen Dorf finden dann neben dem einen Mittelalter musikalischen der Bühne statt, die da ist, noch eine zweite Bühne, wo auch andere Bands spielen. Da ist dann auch Metal zu hören. Also für die man steht da auch richtig schön im Matsch. Ja, genau. Mit der Pommesgabel.
Ja, genau.
Also das ist eher weniger. Das ist dann eher im Kohlrabi-Zirkus, wo dann die... das war überhaupt interessant. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Moshpit gesehen. Das ist ein Tanzstil, wo die Leute erstmal Platz machen vor der Bühne, jede Menge Platz, und dann rennen die aufeinander zu.
Und dann?
Das klingt so nach Huste Chicken, oder? Man muss ausweichen oder so.
Oder die Extremform, einer steht schon in der Mitte und alle rennen auf den zu.
Horror.
Ja, und was passiert am Schluss?
Ja.
Krachen sie zusammen? Oder
sie krachen zusammen. Schon. Also, sie versuchen schon ein bisschen auszuweichen, Körperkontakt, blaue Flecken.
Aber ist das dann so auf den anderen niederrempeln oder mehr so freundschaftlich?
Extrem, oder?
Das nicht ganz so. Aber es ist eine Tanzform, die bei Metal beliebt ist. Also ich habe da nicht dran teilgenommen, aber wir standen daneben und haben zugeschaut. Ich kannte das eigentlich nur vom Hörensagen bisher. Es ist das erste Mal, dass ich es erlebt habe.
Der Begriff ist komplett neu für mich.
Moshpit, Circle Pit oder es gibt noch ein paar andere Begriffe.
Mhm. Und dem heidnischen Dorf gab es dann auch ein christliches, wo auf der Bühne dann irgendwelche Hexen verbrannt werden?
Nein, aber es gibt eine Jungfrauenversteigerung.
Ah, das ist fast
nicht ganz. Das ist ein Heidenspektakel. Also das ist auch sehenswert. Und wenn man weiblich ist, ist das überhaupt dann interessant. Es ist freiwillig, leider.
Also du musst dich als weibliche Jungfrau dort versteigern lassen? Oder?
Also die Herren dürfen ihre Jungfrauen dort versteigern. Es wird aber nicht geprüft. Also
okay. Aber was bekommt dann der?
Weder das Geschlecht wird geprüft.
Noch der Status.
Aber was bekommt der sozusagen den Betrag dann
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aha. Also es werden dann immer ein paar Gulden geboten und es gibt dann auch einen, ich glaube, man darf dann mit der Jungfrau ein Foto machen, aber es werden mehrere Jungfrauen, je nachdem, wie viele sich freiwillig melden.
Okay. Ja. Und ansonsten, genau, alle laufen in dunklen Kamlotten im Grunde.
Das ist überhaupt total unterschiedlich. Je nach Musikstil gibt es dann auch noch die verschiedenen Kleidungsstile. IBM, das sind die Cyberpunks, die laufen in quietschbunten Neonfarben herum. die werden leider ein bisschen gemobbt. Ich habe nichts gegen die, aber die werden vom WGT ein bisschen gemobbt schon.
Zu bunt.
Ja, zu bunt, genau. Das sind auch die, die am wenigsten anhaben überhaupt, weil das andere Extrem sind dann barocke Reifröcke, bei den Damen Anzüge. Meine Freundin hat mir extra einen Anzug genäht im Stil des Rokoko. Ich bin da drin herumgelaufen, ja, wirklich, mit Schmalzlocke. und
das heißt, man grüßt sich dann auch mit Lüften des Zylinderhuts und des
Spazierstocks
und so, oder nicht?
Das habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt auch ganz abgefahrene. Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, da sind auch ganz abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel, dass einer auf dem Kopf, der hatte eine Glatze, eine Fledermaus aus dem Kopf herausschauend sich modelliert hat. Das sah richtig abgefahren aus.
Hat er jetzt einen Vogel oder eine Maus?
Der hatte eine Fledermaus auf dem Kopf rausschauen, die so richtig so schreiend herausgeschaut hat, aus seinem Kopf heraus. Das war also alles nur modelliert. Also man trifft
aus auf fantasievolle Kostüme,
ja,
sozusagen.
Aber man muss
auch nicht kostümierte Fans, oder ist das schon Pflicht, dass man dann sie ein bisschen...
Alle machen irgendetwas zumindest. Okay, ansonsten gibt es halt noch die ganz einfache Variante schwarz. Also das WGT wird bei vielen bezeichnet als, es ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo man sich nicht verkleiden muss.
Ja, mich hört auch an der Bushaltestelle, gibt es lustige Szenen, weil irgendwie mehr schwarze Leute da rumstehen als vielleicht Schwarzwähler oder so, aber ja. Also an diesen bunten Sachen herumlaufen, muss lustig aussehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und so Steampunk hast du auch gesehen?
Ah ja, genau. Ich war auch, ja, es gibt eigentlich das alljährliche viktorianische Picknick, wo alle viktorianisch herumlaufen. Dort hat sich schon in den zwei Jahrzehnten, wo es schon stattfindet, also irgendwann gab es erst das viktorianische Picknick. Ist übrigens Rahmenprogramm, das ist nicht Teil des WGTs. Das ist in...
das könntest du auch ohne Bändchen.
Genau, da machen. Kann jeder hin. Und dort gibt es auch viele Muggels. Und es gibt dort auch Steampunker. Also Steampunk ist, wer das nicht weiß, ein Stil, das an einem viktorianischen angelehnt ist, welches aber futuristisch à la Jules Verne wirken soll.
Kampfmaschinen und Science Fiction.
Ja, ja. Genau, richtig. Cyberpunks übrigens ist das Äquivalent, das ist futuristisch und zwar nach aller, ja, was würde ich sagen? Ne?
Die Cyberpunk-Romane.
Das William kann Gibson, sein.
Ne? Ja, ja, das ist
so einer. Dann gibt es dann noch immer die Shadowrun, was dann noch so eine Spezialrichtung ist.
Ja, die haben dann noch Schamanen drinnen. Ja.
Das war Cyberpunk war einfach so eine schmutzige Science-Fiction, wo halt Ghost, also für das heute gar nicht so... Neuromancer und so gibt es
Neuromancer, so der Klassiker.
Gibt es mehrere so.
Ich meine, das ist sogar dran.
Wenn wir gleich mal alle in die Shownotes reinstopfen.
Das kann sehr gut sein.
Ja, und also das, was damals halt besonders war, das war, glaube ich, so in den 90ern aufgekommen, das war jetzt halt nicht so eine super optimistische 50er Jahre Science Fiction oder die den Kalten Krieg weitergesponnen hat, sondern eigentlich eh.
Böse Riesen-Corporations.
Wenn man es jetzt betrachtet, gar nicht so unrealistische Version. Das halt so, es war alles schmutzig, irgendwie so jeder gegen jeden, moralisch alles sehr, wie du sagst, eben so eher schmutzige Konzerne, die schmutzige Sachen machen und schon ein bisschen schon angedeutet, dass Konzerne mächtiger sind als Staaten und die Leute halt alle urverchippt sind.
Das könnte durchaus passen, in dem Stile. Ja, ja, ansonsten Kleidung, das wäre eigentlich...
Eins noch, du hast es aufgeschrieben, Kriminalist.
Ja, genau. Also Rahmenprogramm findet auch noch einiges anderes statt. Und zwar offiziell Teil des WGTs gibt es Vorträge, Lesungen und so weiter. Das ist dann in der im Theater, ich weiß gar nicht, Staatstheater, Gewandhaus. Ich weiß es nicht mehr, in welchem Gebäude es ist. Aber dort gibt es auch Vorträge von Benecke. Vornamen habe ich jetzt vergessen, Mark. Aber ich habe es... Marc, danke. Marc Benecke. Es ist ziemlich interessant. Also er hat verschiedene Vorträge und er tritt übrigens auch im Amphi und Amphi-Festival auf und gibt dort Vorträge. Dort habe ich ihn nämlich auch schon gesehen. Und er hat mehrere Vorträge und ich habe bisher nur zwei davon gesehen. Aber sie sind immer ein Heidenspaß. Mhm. Der Typ selber ist auch zusätzlich DJ. Also er tritt auch auf dem WGT als DJ auf. Und ist verbunden mit der Szene. Und er möchte eigentlich zum einen den Leuten beibringen, nicht immer starr etwas anzuschauen und sich was dabei zu denken, sondern erstmal den Kopf auszuschalten und nicht darüber nachzudenken und dann erstmal zu fragen, warum?
Okay.
Also eine Frage zu stellen. Mhm. Das ist immer die Essenz von seinen Vorträgen. Und der Inhalt seiner Vorträge ist eigentlich, er ist selber, wie nennt sich das nochmal, Gerichtsmediziner. Das heißt, ja, genau, richtig. Das heißt also, die Ärzte, die alles können, nur leider zu spät.
Okay.
Aber er hat schon in den 90er Jahren einen Fall geklärt, wo es um ein Alibi ging. Und er hat anhand der Maden in der Leiche festgestellt, dass diese Person zu einem anderen Zeitpunkt als bisher gedacht gestorben ist. Und für diesen Zeitpunkt hatte der vermeintliche Täter, wo man vermutet hatte, kein Alibi. Auf diese Weise wurde dieser Fall dann geklärt.
Das ist natürlich, ja, gibt gute Geschichten natürlich in der Gerichtsmedizin.
Auf jeden Fall. Also er hat ziemlich abgefahrene Geschichten und die Essenz ist immer, nicht vorher einfach sagen, ja, das ist deswegen. Also Blutspritzer sind da an der Wand, okay, das muss das und das. Es hätte auch sein können, dass da jemand gerade Nasenbluten gehabt hätte.
Mhm, also nicht immer auf von diese, der ersten
genau,
Ursächlichkeit.
Richtig, ja. Ich kann jetzt einen Fall vielleicht auch nennen, der ist mir im Kopf geblieben, weil der halt ein bisschen traurig ist. Mhm. Eine Frau wurde nackt erhängt an der Badezimmer-Oberstange gefunden. Mhm. Es wurde von einem Mord ausgegangen. Davor stand ein Werkzeugkasten. Die Polizei ist reingekommen und hat gesagt, okay, das muss Mord gewesen sein. Es war von innen allerdings abgeschlossen. Das war denen aber wurscht. Mhm. Es war aber eindeutig kein Mord, sondern Selbstmord. Mhm. Und das noch nicht mal in dem Sinne Selbstmord, sondern es war ein Unfall.
Okay.
Das war eine Person, die halt nicht nach außen zeigen konnte, was sie ist. Mhm. Und fand es toll, sich zu strangulieren. Mhm. Und daran ist sie dann leider gestorben, weil dadurch, dass es keiner wissen sollte, hatte sie halt auch niemanden, der aufpassen konnte, dass vielleicht nicht irgendwas schiefgehen könnte.
Ein Schicksal, dass ja auch David Carradine, ein Schauspieler, älter.
Richtig, genau. David Carradine ist genau dasselbe Fall. Mhm. Seine Umgebung sagt ja auch bei Carradine, nein, das können sie sich nicht vorstellen, dass das, ich weiß gar nicht, dass diese Umstände, die gesagt worden sind, stimmen können. Mhm. Und ja, es sind solche Fälle. Und da ist er halt als Kriminologe schon auf der Schiene, man sollte solche Vorurteile erst gar nicht bringen, das muss Mord gewesen sein oder Selbstmord, sondern manchmal sind die Umstände es. Mhm. Ja.
Ich habe ihn auch schon mal gehört, kann ich mich erinnern, beim Hoxilla-Podcast war er einmal und hat auch gesprochen. Und
das kann gut sein.
Ist er mir schon nämlich aufgefallen und hängen geblieben, weil er eben unkonventionell und sehr locker über das Thema redet und sehr gut reden kann eben. Das,
oh ja, die Vorträge sind sehr gut vorgetragen. Er ist auch in Berlin im Radio zu hören, meines Wissens, und ist auch schon im Fernsehen aufgetreten als, als Berater oder Ähnliches. Mhm. Also seine Vorträge sind sehr gut.
Ja, apropos noch was einwerfen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich darauf komme. Sowohl Kriminalistik als auch in Berlin. Ich bin in Berlin ein Semester lang zu einer Vorlesung, zu einem Seminar gegangen, auf Anraten einer Abiturkollegin,
die sagte, hier, geh mal zur Gerichtsmedizin. Mhm. Schau dir mal an, der hat einen sehr schwarzen Humor drauf. Und das Geringste darunter, als ich dann gehörte, war, ja, bei mir sind sie ja schon tot. Da können wir uns Zeit lassen. Genau. Und dieses ganze Seminar ging über das Thema Selbsttötung, Suizid. Mhm. Ja, zusammengefasst gesagt, sehr seltsame Fotos gesehen. Hätte ich nie gedacht. Und eins davon war auch so ein Fall. Einer wurde aufgefunden, auch in dem Sinne Sauerstoffmangel, Asphyxiation, macht einen sexuellen Kick. Und deswegen machen die Leute das. Und Selbststrangulierung so ungefähr. Ja. Und der Mensch wurde im Keller gefunden. Das absolut seltsamste an dem Foto war, gut, er hängt jetzt dort und der Schemel darunter ist nur wenige Zentimeter weg. Ja, also es hat ihn da halt erwischt. Niemand wusste davon. Aber auf dem Kopf hat er einen großen Gummistiefel. Also sieht so ein bisschen aus, als würde man eine große Ente vorfinden. Und es war sehr verstörend erstmal so. Und klar, gut, der Mann hat das erklärt, der Professor. Auch ähnliche andere Dinge, die einfach schief gehen. Leute, die wirklich in der Badewanne waren und dann kippt da was rein. Ja, ich weiß nicht, Toaster.
Toaster.
So, also ein bisschen mehr als ein Toaster, aber ein Föhn oder sowas. Aber was echt seltsam ist, das geht nicht einfach nur aus und die Sicherung springt raus, sondern der Mensch ist gefangen, weil er sich nicht bewegen kann aufgrund des Stroms, der fließt. Ja, seine Muskeln vibrieren, aber er kann sie nicht kontrollieren. Er kommt dann nicht raus. Und das Schlimme, also es hat, ich weiß gar nicht, was so richtig ist für den Podcast hier, er ist gefangen, das Wasser erwärmt sich, das Wasser verkocht. Es ist nicht klar, wann der Mensch gestorben ist. Und es hinterlässt natürlich dann fast eine leere Badewanne. Also am Rand sieht man diese Stromspuren, ja. Der Leichnam verkohlt auch noch ein bisschen an der Stelle. Also wilde Sachen. Und die Bottomline natürlich, ja, bitte Leute, wenn ihr der Meinung seid, euer Leben ist nichts mehr wert, dann informiert euch. Es gibt da so gewisse Stellen. Bitte nichts machen, was andere Leute erschreckt. Bitte nicht vor einen Zug werfen, das hält den Zug auf. Und es ist echt nicht lustig für die Leute, die euch finden.
Und auch nicht im Flugzeug.
Nicht im Flugzeug, bitte, genau. Bitte niemanden anderen versuchen, da reinzuziehen und einen Brief hinterlassen, der definitiv gefunden wird, zumindest nach 2-3 Tagen, damit das nicht erst nach Wochen ist, weil dann sieht man auch nicht mehr lustig aus. Also es hinterlässt Spuren bei anderen natürlich und ist natürlich immer ein bisschen traurig. Auf alle Fälle gibt es auch ein paar Stationen, wo man sich melden kann. Wenn es einem nicht gut geht, da sollte man sich auch melden. Also vielleicht erstmal lieber da. Genau. Ja. Ja, traurige Dinge, aber gute Vorträge. Und wer hat das heute erwähnt, der Christian? Genau, da gibt es noch ein Buch natürlich von dem Nachfahren von, wie hieß er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das hätte ich jetzt besser. Ich gucke das besser nochmal nach. Entschuldigung. Also es gibt einen Kriminalist, Jurist, der gute Bücher geschrieben hat. Und mir fällt gerade jetzt den Namen nicht ein. Gut, lief ich.
Er hat meines Wissens auch Bücher geschrieben.
Aha.
Marc Benecke hat meines Wissens auch, ja.
Okay. Wir werden noch ein bisschen erweitern müssen.
Ja.
Wie heißt es denn?
Ja, aber dann
bitte. Gibt es ja noch andere Themen. Genau, du hattest erwähnt, genau, hier bei der U2 gibt es einen Abzweigtunnel zum Rathaus und dort hupfen die ganzen Politiker rein und dann werden sie rübergekarrt zu irgendwelchen lustigen Bunkergeschichten. Stimmt das überhaupt? Ist das nicht eine Urban Legend?
Ja, eine U-Bahn Legend vielleicht. Ich weiß es selbst nicht genau. Ich habe selbst mal geschaut, ob es dann vielleicht was gäbe mit ein paar Leuten und also von der U-Bahn aus. Wir saßen in der U-Bahn und da meinte dann, ja, da, schau mal. Und im Endeffekt kann man da nicht wirklich etwas sehen. Mhm. Aber es gibt ziemlich viele Abzweigungen in den U-Bahnen, es könnte durchaus stimmen und anscheinend gibt es auch einen Wikipedia-Artikel.
Nicht nur Wikipedia, nein, ich habe etwas gefunden durch ein bisschen beim Kurier, ein Zitat. Und noch eine U-Bahn-Trasse soll es geben, so geheim, dass man weder bei den Wiener Linien noch bei der Stadt darüber Auskunft geben will. Sie soll im Krisenfall Bundeskanzler und Regierung von Ballhausplatz zum Bunker in die Stiftskaserne bringen. Der Kurier, Ausrufezeichen, fand sie nun im Online-Plan der Stadt eingezeichnet. Der Tunnel führt von der U3-Station Volkstheater genau bis unter die Stiftskaserne. Der Ausgang ist direkt
in der Kaserne.
Wow.
Zitat Ende. Stiftkaserne, ist das die auf der an der Marihilfer-Straße, ja, wo auch der Phalanktum ist? Ist? Okay, ja. Das würde sich decken mit einer anderen Sache, die ich gehört habe, dass nämlich dort nämlich eine U-Bahn hinführen soll, angeblich.
Unsere
U5. Ja. Nee, das ist nicht die U5, das ist die U7. Ich weiß es nicht.
Du hast es durch Hinsehen entdeckt oder durch Erzählungen hast du es entdeckt, hast du gemeint? Hat das was mit der Urban Exploration zu tun von denen?
Das deckt sich auch wieder mit dem WGT. Also wir interessieren uns für... ich möchte niemanden sonst nennen. Wir interessieren uns für alte Häuser und für wirklich alte Häuser. Also Kellerräume sind sehr interessant. Wir fragen ab und zu die Bewohner eines Hauses, wo wir denken, dass dieses Haus könnte interessant sein. Mhm. Und bekommen manchmal die Erlaubnis, die Keller uns anzuschauen.
Das ist natürlich spannend, ja.
Den zweiten und dritten und
die versteckten Keller. Welten innerhalb der
richtig,
Stadt
genau. Und ich weiß daher aus Geschichten allerdings nur, dass es früher möglich war, vom Stephansdom bis zum Donaukanal durch die Kellerräume durchzugehen.
Ja. Wow. Ich bestätige hiermit durch Zitat durch den Menschen, der hier die dritte Mann-Tour macht. Also eine ganze Familie, die ganzen Touren machen. Und bei einer war ich dabei und hat auch gesagt, ja, hier vom Schottentor hätte man runtergehen können und durchlaufen bis zum Donaukanal durch die ganze Stadt, ohne eben wieder raufgehen zu müssen. Aber mittlerweile sind diese ganzen Zwischendinge halt zugemacht.
Ja,
zwischen den Kellern, Schade.
Es gibt auch.
Kann das auch bestätigen. So. Es ist vom Krieg halt hauptsächlich noch, weil jedes Wiener Gebäude einen Luftschutzraum haben musste. Mhm. Und also bei uns war der auch noch bis in die 80er, glaube ich, mit Leuchtfarbe noch gekennzeichnet. Mhm. Da steht dann Durchbruch und das war dann eine vorgesehene Maueröffnung, wo du halt durch die Feuermauer ins Nachbarhaus durchbrechen konntest, falls das verschüttet ist, also dass die Keller unten sind. Und manche waren halt einfach offen. Und dann, also das war auch durchaus möglich, da größere Strecken unterirdisch zu Fuß zurückzulegen.
Das ist eine Sache, die ich erst in Berlin gelernt habe. Ich war dieses Jahr auch mal in Berlin. Mhm. Und da gibt es Führungen von dem örtlichen Verein. Ich habe den Namen jetzt vergessen.
Unterwelten.
Genau, danke, Unterwelten. Da gibt es sehr interessante Führungen, nämlich, hast du dir schon mal eine Führung mitgemacht?
Na, durch den Bunker beim Gesundbrunnen war ich dabei. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Also alles, was unten liegt. Das sind nicht nur Bunker, sondern auch Tunnels und Gleisen. Und,
Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war. Das war oberhalb von der U-Bahn. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber dort wurde mir gesagt, ja, die Häuser waren früher, hatten die extra Löcher in der Wand zum nächsten Haus, damit man im Notfall, falls das Haus verschüttet worden ist, dort durchbrechen konnte, genau. Ja, ich kann mir, eins, das mir überhaupt im Sinn geblieben ist von dieser Führung, ist, Achtung, der Feind hört mit.
Haha, diese Plakate, ja, die waren dann auch natürlich überall. Genau. Na, für mich war diese ganze, die Essenz dieser Führung im Unterwelt eigentlich so, das ist nicht sicher und das ist nicht lustig. Also viel zu viele Leute kommen immer da drin. Man wartet wahrscheinlich in Exkrementen, weil die Leute das nicht rechtzeitig abführen können durch die normalen Dinge. Also es gibt nur wenige Toiletten und alles. Also es ist ein super Gestank. Es gibt nicht überall diese Klappen, die Rückschlagklappen. Mhm. Wenn draußen der Feuersturm brütet, dann zieht das ja den ganzen Sauerstoff weg, auch aus dem Bunker. Man braucht diese Rückschlagklappen, wenn es die nicht gibt. Und es gibt auch dusselige Raketen, die es hineinschaffen, durch meterdicke Ringe durchkommen oder eben durch ein Fenster. Also wenn man da drin gefangen ist und nicht rauskommt, weil ein paar Leute sagen, wir müssen die Tür zuhalten, man sollte sich echt vorher überlegen, ob man überhaupt in einen Bunker will. Ja. Es ist vielleicht viel besser, die Stadt zu verlassen, einfach nicht da zu sein oder einfach zu sagen, hallo Bomben, dann hat man es hinter sich. Also alles, was ich bisher über Bunker bisher gehört habe, war echt nicht lustig. Mhm. Das ist nicht so, als wenn man in ein unterirdisches Hotel geht oder so. Kann man voll knicken.
Was bei uns gesagt wurde auf der Tour in Berlin ist, dass die meisten Bunker eigentlich gar keine Bunker waren, sondern nur Luftschutzräume. Mhm. Und die waren auch nur vorübergehend für ein paar Minuten vorgesehen. Ja. Zum Schluss waren die Angriffe aber mehrere Stunden, wenn nicht sogar zwei Tage lang.
Da kannst du wirklich nicht drunten bleiben. Da sind alle die Leute, die es überlebt haben, die nicht verschüttet wurden und so weiter, die haben alle einen Knacks weg. Ja. Manche haben das erst Jahre später bemerkt. Da gibt es ganze Bücher mittlerweile drüber, wo Leute erst als Pensionäre anfangen, darüber wieder nachzudenken, was passiert ist und merken, dass sie doch einiges da erlitten haben. Das kommt jetzt so langsam. Das war vor ein paar Jahren so die Literatur, die so langsam hochkam. Ja, viele haben bisher drüber geschwiegen. Ne? Wir haben einfach gesagt, gut, dass wir es hinter uns haben. Wir müssen unseren Kindern das nicht erzählen. Es ist gut, dass sie das nicht haben. Aber wenn man jetzt wieder darüber nachdenkt, wie die anderen Kriege, die es hier überall gibt und die ganze Angelegenheit, dann ist da viel Wissen, was verschüttet ist.
Oh ja.
Und lustig war es nicht. Also Bunker, glaube ich, ich würde nicht mal den allerwenigsten Bunkern irgendwas wirklich zutrauen. Es sei denn, vielleicht die Dinger in der Schweiz, die sie da Kilometer weit in den Berg hineintreiben. Ja, vielleicht. Aber dann muss man darüber nachdenken, wie kommt der Sauerstoff dahin? Mhm. Wie kommt das Kohlendioxid wieder raus? Mhm. Ganz einfache Dinge. Und selbst wenn man da drin mehrere Monate überleben könnte, ja, bring mal für mehrere Monate Futter mit dir mit. Das ist nicht so ganz einfach.
Ja.
Oh Mann, ist das düster hier.
Ich kann noch zur Anmerkung von der Urban Exploration oder so. Ich höre ganz gern auch ein Berliner Podcast, das Küchenradio.
Ach, ja.
Und da habe ich mal eine Folge gehört über den Spreepark, heißt er. Das ist ein zugesperrter Vergnügungspark, der jetzt schon so ein bisschen zugewildert ist. Und da geht es in der Folge darum, da wurden dann Führungen gemacht. Ich wollte auch teilnehmen. Leider hat es dann terminlich, ist es sich bei mir nicht ausgegangen damals. Aber die Folge ist eigentlich sehr hörenswert. Und sowas kann man mich immer gut fangen, weil es einfach so versteckte Räume in der Stadt oder in einem Park. Und das hat immer sowas ganz Eigenes. Eine andere Folge, ich glaube, da spricht auch der Philipp Panse, glaube ich. Und da steigen sie in eine verlassene irakische Botschaft ein. Das ist auch schon alles zu
im Norden von Berlin. Oh ja, das ist bekannt geworden als Partybotschaft.
Ja,
ja, im Wesentlichen hat diese Botschaft ist da oben eigentlich und das ist keiner mehr da. Die sind alle abgehauen und die wird nicht mehr bewirtschaftet und da sind auch keine Guards mehr da. Das bringt gar nichts mehr. Und da sind so viele Leute mittlerweile eingestiegen. Da gab es Fotopartys und alles Mögliche, habe ich davon gehört. Also ich habe ja mal um die Ecke gewohnt, aber ich war dummerweise nie da. Aber wie ich das hörte, es ist keiner da, der es wirklich schützt, das Objekt so ungefähr. Und deswegen sind immer wieder Leute hingegangen und haben das halt benutzt. muss ein bisschen schon seltsam gewesen sein, das Ganze. Die irakische Botschaft. Ein Panko ist die, glaube ich.
Panko. Ja, wie gesagt, das wollte ich noch anmerken. Das hat mir gut gefallen.
Also wer wirklich schöne Gebäude anschauen möchte, muss nach Leipzig gehen. Dort gibt es nämlich verdammt viele alte Ruinen. Also in Ruinen, das sind moderne Ruinen, Wohngebäude mitten in der Stadt, ein Hotel gegenüber, ein Einkaufszentrum gegenüber und das Haus selber ist verlassen. Drumherum jede Menge Geschäfte, alles Mögliche, aber das Haus verlassen. Es gibt keine Fenster mehr in dem Gebäude. Und ein paar Meter weiter ist dann ein komplettes Industrieviertel, wo dann nur noch ganz wenige Geschäfte, neue Mieter oder andere Dinge drin sind. Und da gibt es dann verlassene Fabrikshallen, eigentlich, die ziemlich schön sind. Sie sind verwildert. Die Decke ist zum Teil noch erhalten geblieben, bis auf die Glasdecken, die sind eingebrochen. Ich würde jetzt nicht unbedingt einfach mal reingehen, weil das ist schon gefährlich. Wir haben es trotzdem mal gemacht und Fotos drin gemacht.
Ja.
Und das Interessante überhaupt ist, wir sind dort reingegangen und wir waren nicht alleine. Wir haben dort sogar Leute getroffen, die wir schon bereits Tage zuvor gesehen hatten. Und denen, geht auch jetzt gerade hier hin. Und dann sind wir auf dem Dach gewesen. Wir haben schon unten Stimmen gehört. da ist ein Aufzugsschacht und wir haben am Aufzugsschacht Stimmen gehört. Wir dachten, das kommt aus dem ersten Stock. Wir waren im ersten Stock, da war niemand. Dann waren wir oben auf dem Dach. Das waren Kinder, die eine Couch da oben sich hingestellt haben, auf den Aufzugsschacht drauf. Also jeder Aufzugsschacht hat ja oben drauf einen Kasten noch drauf, also über dem Dach sozusagen drüber. Und da ist noch ein kleiner Raum. Und mit der ganzen Elektronik und so weiter, die ist draußen. Da hatten Kinder eine Couch reingestellt und treffen sich dort.
Das ist auch so Lagerraum angeeignet.
Ja, richtig, genau.
Hauptquartier.
Ja. Braucht man. Also es ist, muss aufpassen, aber es sind wirklich schöne Gegenden. Ja, es ist also Leipzig ist sehr schön.
Wie bitte? Ich spreche ein bisschen komisch doch.
Ja, was Sachsen und so weiter anbelangt. Leipzig ist da schon wirklich zu dieser Zeit, wieder während des WGTs, überhaupt interessant, weil erstens die ganzen Menschen dort sind furchtbar nett zu den schwarzen Menschen. Die haben sich wirklich schon dran gewöhnt. Es ist Ganze ist normal. Mhm. Übrigens, das WGT wird unter anderem auch von der Stadt Leipzig überhaupt organisiert, unter anderem. Mhm. Das kommt daher, das kann ich auch noch erzählen, eine Geschichte dazu zum WGT. Das WGT hat jedes Jahr stattgefunden und plötzlich, während das WGT stattfand, ist der Betreiber nicht mehr aufgefunden worden. Der ist abgehauen. Das WGT war im vollen Gange und plötzlich weg. Die Ordner wurden nicht bezahlt die Künstler, weiß ich nicht, ob die im Vorhinein oder im Nachhinein erst bezahlt hätten werden sollen. Jedenfalls, dieses WGT hat trotzdem vollständig stattgefunden, weil nämlich Freiwillige sich gemeldet haben und haben sich als Ordner hingestellt, haben überall aufgepasst. Und
die Community aufgefangen sozusagen.
Ja, die Community selbst hat es aufgefangen.
Das ist schön. Cool, sehr cool.
Das ist super, ja.
Und seitdem, ich glaube seitdem oder erst ein bisschen später, gibt es jetzt den jetzigen Veranstalter, der auch andere Festivals veranstaltet, der das jetzt richtig professionell, und ihnen geht es auch um Gewinn natürlich. Mhm. Das ging damals am Anfang wohl nicht ganz so um Gewinn. Aber seitdem ist auch die Stadt Leipzig überhaupt dran beteiligt. Mhm. Man kann auch in der ganzen Stadt Leipzig dann kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an allen 4 Tagen fahren.
Ja. Cool, cool. Ja, Berlin will ja irgendwie auch wieder mal, die Piraten und andere wollen das durchsetzen, dass man generell kostenlos mit den Öffis fahren kann. Und diesmal, die letzte Idee war, jeder zahlt pro Monat 30 Euro. Mhm. Wobei, genau genommen, selbst im Abo, wo einem 2 von 12 Monaten erlassen wird, kostet das im Durchschnitt schon über 60 Euro pro Monat. Also, aber wenn es alle täten, dann könnte jeder kommen und da herumfahren. Fände ich nicht schlecht. Ich weiß nicht wirklich, ob es für Berlin funktioniert. Aber ich habe schon gehört, in Städten wie irgendwo in Frankreich und in der Schweiz, kleinere Städte haben gesagt, ja, wir machen unseren öffentlichen Verkehr einfach öffentlich. Jeder kann fahren. Mhm. Und dann hat sich das Thema einfach erledigt. Und das ist natürlich ein guter Punkt für den Tourismus. Ne? Ja, brauchen Sie noch ein Ticket? Nein, brauchen Sie eigentlich nicht, weil Sie können einfach fahren.
Es gibt in Polen, glaube ich, auch eine Stadt, wo alle, oder ich weiß nicht mehr, irgendwo im Osten, oder was, Estland, Lettland, irgendwo dort.
Ich hoffe, ein Verb.
Ich weiß nicht mehr, wo es war. In irgendeiner Stadt, in irgendeinem osteuropäischen Land, eher Norden, das weiß ich noch. Also Polen, Estland, Lettland. Wo man zumindest als Bewohner der Stadt kostenlos fahren kann. Das war das erste Mal, dass ich aus der Presse davon erfahren habe.
Also nicht sozusagen, jeder hat ein kostenloses Auto und das Land heißt Polen.
Nein, nee, das war öffentliche Verkehrsmittel und ich glaube, Touristen mussten weiterhin zahlen. Ja, gut, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich davon in der Presse zumindest gelesen habe.
Aber coole Sachen, ne?
Ja. Hier in Wien kostet ja das Ticket 365 Euro pro Jahr.
Genau, ein Euro pro Tag.
Ja. Mhm. Muss man sagen, ist auf den Mr. Grünen gewachsen. Also das war den Jahr.
Damit fruchtbarer, guter
Koalitionsverhandlung.
Das muss man auch politisch sozusagen
gewollt und von ihnen erkämpft.
Ja, finde ich auch. Seitdem habe ich auch die Jahreskarte. Ja,
ich auch. In Graz ist das so, man muss schon erst voll zahlen, aber der Beschluss aus dem Stadtrat ist, dass Anwohner den Teil oder die Hälfte wieder zurückbekommen, sodass es nachher nur 200 Euro kostet. Also normalerweise, nominell kostet es schon mehr, aber man kriegt das wieder zurück subventioniert. Finde ich auch nicht schlecht.
Also wie die Maut in Deutschland.
Oh, oh nicht das Anfang.
Rausschneiden. Schnitt vor 30 Sekunden.
Genau. Was ihr jetzt anschneidet, über also sozusagen gratis Straßenbahnfahren, spielt auf das Thema der Commons herein, also der Gemeinschaftsgüter, oder sozusagen der Allgemeinheit gehören, wo es auch ein bisschen darum geht, wem gehört ein Raum, der niemandem gehört, wie diese Kinder, die auf dem Aufzug da ihr Sofa raufbauen. Und dazu lese ich jetzt eben gerade diese Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Geht es jetzt sehr an das Thema, aber ich lese es fertig und habe es wahrscheinlich nächste Woche, kann ich es dann komplett erzählen. Muss ich sagen, das ist etwas, was mich derzeit jetzt sehr also intensiv Teaser, beschäftigt. Commons.
Ein Preview. Ja.
Gut, ich habe zwei Meldungen, die ich kurz einbringen will, weil eins schleppe ich schon seit 3 Wochen mit mir herum und vergesse es jedes Mal. Auf krautreporter.de habe ich eine nette Geschichte gelesen über die Erfinderin von dem Brettspiel Monopoly. Und das ist halt sehr schön nachrecherchiert. Was ich schon gewusst habe, ist, dass das eine Frau, ich glaube, noch in der Zwischenkriegszeit in den USA erfunden hat, um eigentlich ihren Kindern zu zeigen, wie böse Kapitalismus ist. Und das ist dann halt das urkapitalistische Spiel.
Das wurde sogar erst verboten. Kann das sein? Das wurde sogar erst verboten, das Spiel?
Ja, also es gibt da einen Rechtsstreit, ja. Und das hat sich dann, weil sie als Frau hat man damals noch keine Firma gründen dürfen oder auch keine Spiele produzieren sozusagen. Mhm. Und sie hat es zwar geschafft, irgendein Patent anzumelden, aber das Spiel hat sich dann einfach im Bekanntenkreis verbreitet und die Leute haben das nachgebastelt. Aha. Also nur ein Brettspiel. Ja. Und dann hat es irgendein Typ gekriegt, dem es damals auch dreckig ging, war gerade Wirtschaftskrise. Und der hat das dann sozusagen über die Firma Parker, glaube ich, Brettspiele halt publiziert und so und sich einen jahrelangen Rechtsstreit geliefert mit einem anderen Typen, der nachweisen konnte, dass das gar nicht seine ursprüngliche Idee war. Also es ist alles, was uns heute interessiert, Rechtsstreitigkeiten, Copyright, Intellectual Property, also
alles, schon,
so,
im Monopoly
alles schon im Monopoly drin und natürlich auch die Rolle von Gut und Böse ist super verteilt und so. Und das Schönste ist halt, es war in dem Krautreporter ganz am Schluss drinnen, ja, warum spielen die Leute so gern Monopoly? Und dann hat er irgendeine Originalanleitung ausgegraben, die auch sogar sehr lange publiziert wurde. Und da ging es um ein kleines Detail beim Spiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wenn jemand auf ein leeres Feld kommt, dass das sofort versteigert werden muss. Also, dass du nicht mehrere Runden lang spielen kannst, und es gibt dann noch Felder, wo du sicher landen kannst, weil sie keinem gehören. Sondern sozusagen nach der ersten Spielrunde sind schon alle Felder verteilt. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ja. Und dadurch wird das Spiel aber dann sehr schnell eben, so wie es die Originaldesignerin designt hat. Es ist dann ein ständiges Streiten und Weinern, wer da jetzt wem Miete zahlen müssen und alles endet in Streit und Gezänk. Und das war auch die Intuition.
Und sozusagen
und das ist ja das, was sie zeigen wollte. Und die Leute spielen das halt mit einer entschärften Regel, um ihren Kindern da.
Ich habe im letzten Jahr gespielt, wir haben in einer Kreditkarten-Edition besonders bizarr. Macht es nicht unbedingt einfach.
Für mich hat ein Monopoly-Spiel damit geendet, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und zwar ungefähr so, ein Klassenkamerad hatte Geburtstag, wurde eingeladen, man hat dort im Wohnzimmer das gespielt und sie hatten als Hundchen eine dänische Dogge. Zu dem Zeitpunkt für mich als Kind riesiges Teil. Und wir haben halt da gelegen und diese Dogge hat sich auf mich draufgesetzt. Und ich bin da nicht weggekommen. Das Viech war zu schwer. Das war ein sehr unrühmliches Ende meiner Monopoly-Karriere.
Während des Spiels oder
während davor? Während des Spiels, ja, genau. Ich konnte nicht gewinnen, denn ich konnte nicht ziehen. Ich konnte mich gar nicht bewegen.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Auf krautreporter.de kann man diese Geschichte lesen. Sehr, sehr gut recherchiert.
Bist du noch zufrieden mit Krautreporter?
Ja, wobei ich fürchte, das war jetzt vor einem Jahr, dass ich das gekauft habe. Also die werden jetzt wahrscheinlich irgendwann mal sagen, ich soll was zahlen, damit es weitergeht. Muss ich mir dann überlegen, ob ich das will.
Ja.
Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie nicht wie die Linux Voice nach so und so vielen Monaten ihre Geschichten frei lizenzieren. Das finde ich so ein bisschen kleinlich.
Könnte schon sein.
Ja, weil so toll sind sie jetzt auch wieder nicht. Und dann könnte ich sagen, okay, ich unterstütze da jetzt sozusagen eine Creative Commons Bewegung mit einer gewissen Schonfrist, aber Ist halt auch nicht, ich habe auch mehrmals da gefragt oder einmal und da haben sie dann gesagt, ja, sie denken darüber nach, aber es ist nichts rausgekommen. Mal schauen, ja, mal schauen.
Auch gemischt ist irgendwie aus der Podcast-Szene über die Krautreporter, allen voran halt, dass der Output auch nicht so groß sein soll jetzt, aber naja, ja, es war auf jeden Fall eine gute Idee, mal das mal anzustarten, glaube
ich. Das andere, was ich unbedingt loswerden muss, ist aber aktuelles Thema, ist ein Kickstarter-Projekt, hat das Licht der Welt erblickt nach langer Funding-Periode und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe sogar mitgefounded und zwar Kung Fury mit Michael, wie heißt der, Hoff, Hasselhoff?
Ja, Hasselhoff.
David Hasselhoff. Mhm. Kommt sogar
Michael
vor.
Knight und David Hasselhoff,
ja, deswegen. Ja, genau. Deshalb, ja. Und ja, worum geht's? Also ist so ein bisschen wie in dem finnischen Nazi-Film, den wir vor so in die Richtung, so also sehr Iron Sky noch ein bisschen schräger, noch ein bisschen kleinbudgetiger. Also man muss dazu sagen, sie haben das Kickstarter-Budget verfehlt. Sie wollten einen Kinofilm oder zumindest einen Stundenfilm rausbringen. Und was sie jetzt halt mit dem Geld, das sie gekriegt haben, gemacht haben, ist ein 30-Minuten-Film, der auf YouTube steht. Worum geht's? Es ist eine Hommage an die 80er, an schlechte Videoqualität, papphaft gezeichnete Charaktere ohne Tiefgang und ohne tiefere Dialoge und sinnloseste Actionsequenzen und klobige Computer und Handytelefone groß wie ein Ziegelstein. Okay. Also einfach an Trash diese Trash und ehrlicher Trash und so, ja. Mhm. Und ja, es geht um Zeitreise, Kampf gegen Nazis, die auf Dinosauriern reiten, Walküren, die mit Sturmgewehren herumschießen und Kampfroboter kommt auch vor, ja, natürlich. Zeitreisemaschine, die am C64 programmiert wird oder so, also so in der Art. Seltsamste Karate-Einlagen und so halt. Alles cool, Miami Vice-Style und Cop-Buddy-Geschichte, wobei der eine Buddy-Cop ein Dinosaurier ist.
Okay.
Ja, also
du bist auf deine Kosten
gekommen. Ja. Also nach 3 Sekunden weißt du, okay, das schaue ich mir jetzt an. Und man, ja, sehr nett, auf YouTube einfach anschauen. Mhm, und auch so mit Flimmern, wie wenn man vom alten Videokassette vorspielt und so. Also sie haben wirklich alles drinnen. Mhm. Und ja, schade, dass sie nicht noch mehr Geld gekriegt haben. Aber ja. Kung Fury.
Zwei Sachen. Das ist noch interessant.
Nein, das waren mal zwei.
Okay. Ja, mir fällt noch ein Spiele, das Thema. Also ich habe dir über die Schulter geschaut, Gregor, und gesehen, ein richtig schön gemachtes Spielchen. Das hieß?
Ja, das hieß Staking.
Stacking?
Stacking.
Stacking.
Stacking, also ineinander stapeln. Ja. Ja.
Und Computerspiel, das Kartenmischen?
Ich habe mir nämlich ich hab ein Humble Bundle gekauft, ein Adventure Humble Bundle. Und wegen zwei Spielen, das eine ist der Novelist, habe ich noch nicht so viel reingeschaut. Und bei Stacking habe ich reingeschaut, weil unter Linux installierbar, unter Steam. Und es läuft gut. Es ist von einem Spielestudio, das man vielleicht kennen könnte, Double Fine. Das ist das von Tim Schäfer. Der ja auch mit Broken Age jetzt auch relativ große, erfolgreiche Kickstarter-Kampagne schon hinter sich gebracht hat. Und in Stacking spielst du in einer 3D-Welt und du spielst in einer Welt, wo ausschließlich, man könnte sagen Babuschka-Puppen, aber ist ja ein falscher Ausdruck, Matroschka.
Ja, ach so, das hast du erzählt, nicht im letzten Podcast, sondern...
Richtig. Ja. Es wird am Anfang so eine kleine Geschichte erzählt. Du bist so das kleinste Mitglied einer großen Familie, hast jede Menge Schwestern und
das sind die größeren Puppen.
Das sind die größeren, du bist die ganz kleine Variante, ja. Und am Anfang werden alle deine Geschwister entführt von einem bösen Baron. Und dieser Baron ist für Kinderarbeit und spannt die Kinder auf verschiedenen Plätzen zur Arbeit an, ja. Und deine Mission ist es, nachdem all deine Geschwister entführt wurden, diese wieder zu befreien und startest am Anfang auf einem Bahnhof und dann so gibt es verschiedene Leveln, wie zum Beispiel, der Luxusdampfer, irgendwie Kreuzfahrt. Und das Spielprinzip ist relativ, ich habe dann ein bisschen nachgelesen, es ist relativ kreativ, weil du bewegst dich frei in einer 3D-Welt, ja. Und wenn du dich einer größeren Puppe, einer nächstgrößeren Puppe näherst von hinten, dann kannst du diese übernehmen, in sie reinschlüpfen. Mhm. Und alle diese Puppen haben nicht viel, sondern immer so eine Spezialfähigkeit. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, weiß nicht, der Bahnschaffner kann schreien, aus dem Weg, und alle Puppen teilen sich. Oder zum Beispiel ein Streikorganisator, der kann die Leute organisieren. Und manche Leute können wirklich nur, zum Beispiel, wenn du eine Kinderpuppe übernimmst oder so, die kann halt andere Leute erschrecken. Ja? Mhm. Und es werden in dieser Welt dir dann so kleine Rätsel gestellt, wie zum Beispiel, du musst zum Beispiel im Bahnhof jetzt in einen VIP-Bereich reinkommen und da gibt es verschiedene Lösungen, also für all diese Rätsel und verschiedene Lösungswege. Das Spiel bietet dir auch an und ermuntert dich dazu, möglichst viele Puppen auszuprobieren, mhm, dir anzuschauen und diese Rätsel auf verschiedene Weisen zu lösen. Und der Stil ist wirklich sehr, 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 sehr herzig, ja? Und die Geschichte ist auch gut erzählt und die Rätsel sind, es ist so ein bisschen eine Mischung aus GTA, so komisch, mhm, wie es klingt, weil du grußt halt mit dieser Puppe rum
in einer 3D-Welt,
ja. Also du,
was ich nicht kapiere, wie bewegt sich eine Holzpuppe?
Die wackelt so. Okay. Und du siehst auch in der Mitte so den Spalt und siehst, wenn du eine größere Puppe übernimmst, beispielsweise siehst du dich als kleine Puppe drinnen und drüber die Puppe, die halt so den Spalt dann so wackelt und sich so durchscheidet. Also
das macht alles
also ist ziemlich, es ist ziemlich,
und die Welt um dich herum, die ist auch von Puppen bevölkert, oder?
Ja.
Also du bist eigentlich in einer Puppenuniversum.
Du bist in einem Puppenuniversum. Und auch die so auf dem Dampfer beispielsweise sind so Spielkarten und Stecknadelköpfe. Okay, du kriegst also mit, dass das alles im Kleinen gespielt wird. Der grafische Stil ist wirklich, wirklich exorbitant hübsch. Und dadurch, dass du eben dich da so durchbewegst und die Puppen wiederholen sich auch relativ oft. Mhm. Ja. Es gibt so Unique-Puppen, die kriegst du auch dann so Awards, wenn du die findest und übernimmst. Und es gibt halt so Puppen, die öfters vorkommen. Und so kommt auch das GTA-Feeling durch, weil du denkst da halt, okay, am Weg dorthin, da muss ich schon eine relativ große Puppe sein, aber dann sammle ich am Weg dorthin mir ein paar größere Puppen ein, damit ich dann die größte Puppe dann übernehmen kann. Weil du kannst, wie gesagt, immer nur die nicht größere. Ja, ja. Und ja, ich habe nachgelesen, es ist aus einer Spielidee von einem zu einem anderen Spiel eigentlich entstanden, und es war eine Co-Produktion mit einem anderen Entwicklerstudium, THQ. Ich glaube, das kennst du das, oder THQ?
THQ aus Frankreich?
Ja, ich glaube, es ist dann drinnen gestanden. Ich glaube, die sind für 3D-Spiele, glaube ich, auch bekannt. Ich glaube, das war der Einfluss. Aber das ist dünnes Eis. Ja. Bitte selber nachlesen. Die gibt es auch mittlerweile nicht mehr, die
THQ. Ja, ich meine auch, von denen war doch X Beyond, nee, Quatsch, wie heißt das Spiel nochmal? X.
X kommt
noch. Nee, das ist so ein Weltraum-Simulator, erinnere ich mich dran. Die hatten drei Teile dazu.
Okay, aber ich bin, wie gesagt, das ist auch nur so überflogenes Wikipedia-Wissen.
Und du warst jetzt angetan von
Ich war davon angetan, weil ich immer, weißt du, eher ein bisschen so, wenn die Geschichte hübsch erzählt wird und so, und das Spielprinzip jetzt auch irgendwie ganz relativ ohne Waffen und Gewalt Sven auskommt.
Wurde angezogen magnetisch.
Und es ist dann halt wirklich unterschiedlich. Ja, also zum Beispiel wirklich.
Ich muss sagen, ich fand das richtig lieb gezeichnet.
Und es ist Spaß beim Zuschauen sogar, beim Passivspiel.
Und ich finde es auch gut, wenn es nicht immer ein Shooter ist. Also man ist ja schon in der ersten Person, aber läuft durch eine wirklich lieb gemachte Welt. Also es ist toll.
Ja, genau. Das ist wirklich cool. Also wenn man allein schon auf dem Dampfer ist und aufs Meer schaut und man sieht halt so diese, also wie Locken gezeichnete Wellen, also alles in diesem sehr fantasievollen Stil, ist es sehr hübsch. Eigentlich auch für Kinder geeignet, kann man sicher die ersten Leveln gut zeigen. Allerdings kann ich bleibe spoilerfrei, aber es wird das Thema dann gegen Ende hin schon ein bisschen dünkler. Ja? Aber ja. Es ist auf jeden Fall, hat mich das überrascht. Ich werde nochmal da vielleicht kurz drüber reden, wenn ich es fertig
gespielt habe. Und sonst war im Handel Bundle etwas drin, was du schon...
Ja, ich habe es mir eigentlich gekauft wegen The Novelist. In The Novelist, da spielst du so einen Geist, der von Ecke zu Ecke huscht in einem Haus, ja, wo eine Familie wohnt, und du sollst dann... kannst auch die Artefakte von dieser Familie, so wie Briefe und so, lesen. Und das Ziel ist es, die Sorgen von den Familienmitgliedern zu verstehen und so... bist ein Mediatorgeist sozusagen, irgendwie sie zu einem glücklichen Zusammenleben zu bringen. Mich hat das ein bisschen erinnert an Gone Home. Ja? Das ist ja auch so ein Spiel, das sehr geschätzt wurde von der Spieleszene wegen der tollen Narration. Bei Gone Home war bei mir das Problem, das war mir schon zu wenig Spiel. Also nur das leere Haus anschauen, das ist mir dann zu sehr... Aber gerade, wie gesagt, das Stacking kann man... Weil es auch wirklich eine entspannende Spielerfahrung ist, weil er da so einfach... rumgrusen kannst und dir auch mal Zeug einfach nur so anschauen kannst. Also auch so diesen Exploration-Teil ein bisschen drinnen hat.
Also kann man schon ein paar Kindern in die Hand geben und sagen, lauf mal rum.
Ja, lauf mal rum, probier mal aus. Ach, okay, ja. Es gibt natürlich auch diverse puppenlustige Aktionen setzen.
Ich kann zum Thema schöner Spielen was einstreuen.
Ja.
Ich spiele in letzter Zeit ein bisschen zu viel Counter-Strike Source, ein proprietäres Spiel. Ich spiele es unter Linux, ja, und das habe ich irgendwie vor 10 Jahren, habe ich einmal Counter-Strike damals unter Windows gespielt, und es gibt halt Maps, die genauso ausschauen.
Aber also wieder zurück bei der Waffe, gell?
Das genau, ist ja. Und ja, und na gut, ich baller da halt rum und ab und zu regiere ich mich damit schon ab. Ja, online auch, wobei mich das sehr anstrengt, weil man wird ständig von irgendwelchen russischen Teenagern beschimpft oder irgendwelchen deutschen kleinen Prolls und so. Und das, ich bin jetzt halt über 40. Ich meine, ich brauche mir da jetzt nicht von einem 13-Jährigen da mich anmerken lassen, da, dass ich zu schnell sterbe. Das ist
doch so eine Reflexion.
Ja, und also ich muss sagen, also das, den besten Flow habe ich sozusagen, wenn ich gegen Bots spiele. Also man kann das auch gegen Bots spielen, die sind nicht so ganz so clever, kann man auch einstellen. Und jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich die härtesten Bots halbwegs besiege, und da habe ich den meisten Spaß, und ab und zu traue ich mich dann wieder in so eine Online-Ding rein und werde von irgendwelchen 7-Jährigen wahrscheinlich niedergemäht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Aber was ich jetzt sagen wollte, also da gab es einen Downloadable Content, also Steam hat für mich da so ein neues Map-Pack hinuntergeladen, und eine von den Maps, also muss sagen, die sind sehr schön gemacht, und eine von den Maps ist so eine Art Zoo bzw. Aquarium bei San Francisco.
Okay.
Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie das dem Original nachgebaut haben oder ob das einfach nur sozusagen alles erfunden ist, aber das Ding ist so cool, das schaut einfach gut aus. Also es sind zwar keine Wildtiere, das macht Urspaß, also du hast so die Gehege und überall so die Tafeln, wo alles erklärt wird, und ich bleibe halt ständig vor den Tafeln stehen und lese mal da durch, was eine Meerkatze macht und so. Also man hat richtig so ein virtuelles, wie ihr vorhin gesprochen habt, von diesem Google Cardboard. Mhm. Also ich habe wirklich einen Zoo in einer virtuellen Welt, und es fehlen nur die Viecher, und ich habe sogar so Aquarien, so große Aquarien dann wie im Haus des Meeres in Wien, also die über mehrere Stockwerke gehen, und drinnen schwimmen auch so Fische herum, und einziger Kritikpunkt, also egal mit welchem überschweren MG ich auf dieses Aquariumglas baller, ich kann kein Loch reinschießen.
Und damit treffen die Haie auch nicht deine Gegner.
Ja, also es sind auch keine Haie drin, es sind nur so kleine Zierfische. Es gibt wohl ein so ein offenes Becken, also sozusagen, wie soll ich sagen, eine Art Pfütze, in der so kleine Fische sind, und da kann man reinsteigen in die Pfütze und dann mit der Pistole so kleine Fische abschießen. Aber das ist nicht das Wahre. Ich will ja so ein Loch machen in so ein riesiges Aquarium und dann gucken, wie das Wasser ausfließt. Ich meine, wenn ich schon einen virtuellen Zoo habe, will ich mich da auch blöd aufführen. Aber vielleicht kommt irgendein Modder auf die Idee. Aber was mich halt so fasziniert hat, ist, dass du, wie viel Schönheit derzeit schon möglich ist in einer ganz normalen Game Engine, und wo du wirklich eine Freude daran habe, dass boah, jetzt habe ich mal gespart, nach Kalifornien fliegen und dort in den Zoo reingehen.
Halt, die Leute toben sich auch aus. Es gibt ja diese also Szene, die Filme macht mit diesen Engines und so. Also das wird ja auch einiges angestellt.
Zu dem Thema, Google Maps ist der beste Flugsimulator derzeit.
Ja, wird viel rumgeflogen. Ja, hör
ich auch. Ich habe übrigens einen diebischen Spaß, hier auf der Karte in Wien herumzugehen und mir Gebäude anzuschauen, also von einer größeren Sorte.
Auf Google Maps.
Maria vom, Maria vom Siege oder im Stephansdom. Der Stephansdom enttäuscht mich, weil der ist gar nicht so detailreich. Mhm. Das ist ähnlich wie so ein bisschen so Lego-Ding,
langweilig.
Aber die Kirche hier um die Ecke, da Maria vom Siege, wow. Also,
und kommst du da innen rein dann auch schon, oder ist die nur
das
von außen?
Das habe ich gar nicht probiert. Nur von außen, so drumherum gehen,
also fliegen,
und von verschiedenen
Ecken. Aber du kannst ja auch von oben anschauen, was in Wirklichkeit schwierig ist.
Ja, schwierig,
Nein, also in Wirklichkeit.
Wirklichkeit.
Ja.
Ach ja, Moment,
da müsstest du jetzt erst auf eine Leiter.
Ja, das Leben ist eins der härtesten.
Offliner-Realität,
Ein Flugzeug drüber fliegen.
Ja, mach mal.
Also ich muss genau im richtigen Moment runterschauen.
Ich vermute, genau im richtigen Moment sagen, drehen Sie um nach Kuba. Ne?
Ich vermute, ich habe es irgendwo. Entschuldige, was meintest du?
Ich weiß auch nicht, ich habe es zugelassen. Genau, apropos Spiel. Hex ist ein Spiel, das man auf so einem hexagonalen Board spielt und zwei Parteien versuchen, einen Weg auf die andere Seite zu machen. Das ist das Ziel des Spiels.
Ist das ein Computerspiel oder ein Brettspiel?
Das ist auch ein Brettspiel. Da gibt es natürlich Computersimulationen. Ich erwähne das nur deswegen, weil, traurige Nachricht, der Erfinder oder einer der Erfinder ist gerade gestorben. Ja. Und zwar John Nash. Das ist derjenige, der als 21-Jähriger seine Dissertation abgeliefert hat über Spiele, Simulation, Dings, mit Spieltheorie, ja, mit Ungleichgewicht. Und da gibt es aber ein gewisses Gleichgewicht, das sich da irgendwo bilden kann, je nachdem, ich möchte jetzt nicht so viel Theorie machen, aber es gibt dieses Gleichgewicht, das wurde nach ihm benannt, Nash-Gleichgewicht. Mhm. Und es gibt einen Film über sein Leben, ja, das eben noch The eine traurige... The Beautiful Mind. Ja, das leider ein bisschen traurig ist, weil er ist so der echte Überflieger und versteht sehr viel, aber als seine Frau dann damals schwanger wurde, hat sie ihn irgendwie gerissen. Er war so 30 oder knapp 30 und dann ist er schizophren geworden und seltsame Dinge abgedriftet und so. Später in Richtung Pension wieder genesen, so ungefähr. Also es verflüchtigt sich wieder. Es scheint ein Effekt zu sein, der öfter vorkommt. Und er ist dann wieder auch tätig geworden, hat auch wieder gelehrt und hat einige Vorträge gegeben und so weiter. Ja, und jetzt ist er gerade nach Norwegen gefahren mit seiner Frau, damals Frau, dann wieder Frau. Und haben dort einen Preis entgegengenommen oder so und kamen wieder zurück und wir kommen nach Hause und dann nehmen wir mal ein Taxi. Taxi verunglückt, beide tot. Ja. Er ist, glaube ich, so etwa 86 geworden jetzt. Hätte natürlich, und das jetzt kommt's, der Hammer ist, er hat weitergearbeitet, er hat sich die Theorie vom Einstein noch angeguckt, Relativitätstheorie. Der Mann war Physiker, der Einstein, nicht so der Mathematiker, hat einige Sachen von einem befreundeten Mathematiker auch bekommen und der hat das ausgearbeitet. Und immer wieder kommen die Physiker auf Dinge, ja, die ganzen Formeln erklären schon so einiges, aber eben nicht alles. Es gibt immer wieder Effekte, die nicht erklärbar sind oder nicht gut erklärbar sind. Jetzt kommt ein Nash und sagt, ich habe mir das angeschaut, ich glaube, ich kann das verbessern und ich habe was Einfaches. Taxiunfall, zack.
Zack, das
Wissen. Ja, also das ist gerade so... Verschwörungstheorien, Aliens, Kommunismus, Sonnenstrahlen, alles gleichzeitig.
Kapitalismus
auch, genau. Also wie auch immer, das ist jetzt, ich bin jedenfalls gespannt, was bei rauskommt. Anscheinend sind seine Papers an einen befreundeten Mathematiker gegangen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ansonsten, weil der Mann auch so ein Spiel erfunden hat, Hex, es gab noch einen Niederländer, der fast zur selben Zeit dieselbe Idee hatte und die haben das unabhängig voneinander entwickelt, aber jedenfalls in Princeton, wo der Nash war, wurde dieses Spiel unter dem Namen John bzw. nur Nash gehandelt. Jo, vielleicht sollte man sich das wieder anschauen, aus gegebenem Anlass.
Ja.
Du magst.
Ja. Ich weiß nicht. Dann habt ihr noch etwas?
Du hattest noch Maschinen-Errata nachzuliefern?
Ach ja, das kann ich noch schnell machen, ja. Weil ich habe den letzten Podcast mir durchgehört, was ich ja ganz selten mache.
Oho.
Und zu meinem eigenen Erstaunen möchte ich mich selbst verbessern. Was mir sonst Sehen eigentlich kein Bedürfnis ist. Aber anscheinend. Naja, das ist bei Filmen, das tut mir sehr selbst, wenn ich bei anderen Podcaster falsche Angaben höre, so dermaßen wie ich habe. Nämlich bei Ex Machina habe ich behauptet, Ex Garland von dem sein 28 Days Later, Sunshine und Never Let Me Go und Dread. Was nur zum Teil stimmt, er hat das Drehbuch dazu beigesteuert. Ja. Und bei 28 Days Later ist es nämlich so, da hat auch kein unbekannter Regie geführt, nämlich der Danny Boyle, den kennt man ja von spätestens Slumdog Millionär, wo er für einen Oscar bekommen hat oder mehrere Oscars bekommen hat, das weiß ich nicht. Ja, das wollte nur so am Rande eine Richtigstellung.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, in den Shownotes gibt es eine Spalte, eine Zeile Bemerkungen und zumindest meinen eigenen Blödsinn, wenn ich beim Nachhören draufkomme, korrigiere ich dort immer. Also falls Sie etwas sehr Seltsames hören im Biertaucher-Podcast, vielleicht auf die Shownotes schauen.
Nicht wundern.
Unter Bemerkungen, ob da der Korrektur steht. Und sonst uns eine E-Mail schreiben wir dran. Das auch gerne ein.
Ja. Ansonsten Vorwort-Referenz noch auf ein Event, auf drei Events. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe. Im August gibt es gleich drei Events hintereinander in Deutschland. Das beginnt mit dem CCC-Camp, 13. bis 17.
Ist wieder, ja.
Schön. Dann die Debian-Konferenz in Heidelberg. Vom 15. bis 22. und am 22. und 23. haben wir die Free and Open Source Conference bei Bonn.
Die Froscon.
Die Froscon, genau. Und naja, wenn man sich so zwei Wochen oder zumindest 10 Tage Zeit nehmen kann, dann könnte man das alles abdecken.
Du sagst, der Urlaub mit Verwandten und so ist overrated, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Es stellt sich immer die Frage beim Kongress, ebenfalls wie beim Camp, so wie ist das mit der Familie? Ja, geht man zur Familie? Und viele Hackers, Nerds, Geeks sagen, naja, ich gehe zur Familie hin, wenn ich auf diese Events gehe. Ich bringe meine Familie dorthin, denn ich komme zu meiner Familie. Die gewählte Familie, nicht die aufgedruckte.
Ah, okay.
Na? Genau. Und ja, Berlin, also erst im Norden von Berlin ist das 75 Kilometer nach Norden und dann Heidelberg unten. Und das hieß, irgendjemand macht einen Bus, sodass man also rechtzeitig rüberkommt von der Debian-Konferenz zur Frostcon.
Wow.
Dass man rüber düsen kann. Aber ich meine, mit der Bahn ging es ja auch und so weiter. Und es gibt mittlerweile einige Busse. Immer das, was ich vermisst habe, so in meiner Jugend. Warum gibt es nicht mehr Busse? Da gibt es an jedem Land. Ja, weil die Deutsche Bahn dann Monopol drauf hatte. Und das ist jetzt gefallen aufgrund dieser Sache mit den Studenten, die meinen Fernbus, glaube ich, gemacht haben. Mhm. Mit Sitz in Berlin. Und jetzt gibt es viel mehr Konkurrenz und einiges. Es ist jedenfalls sehr spannend. Ich habe auch aus Italien geschaut, komme ich mit dem Bus raus? Wäre ich gekommen, aber nach Berlin, nach Wien wäre ich gekommen über Zürich. Das haben wir ja noch ein bisschen weit. Bla 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 bla. Gibt es vielleicht auch einiges zu erzählen über Busse? Wie reist man gut? Nerdiges Reisen. Ja. Also wenn man rechtzeitig bucht, auch gilt auch hier, kann man gute Preise haben. Mhm. Für die Leute in Italien habe ich gesagt, Leute, wenn ihr da zur DEPCON wollt, fahrt doch mit dem Bus, dann könnt ihr rüberkommen nach Heidelberg für 33 Euro. Mhm. Und das ist natürlich echt so ein Schlagbar. Ne? Muss man aber rechtzeitig buchen, ansonsten kostet 60 natürlich irgendwann.
Genau. Ich bin nach Leipzig mit dem Bus gefahren, weil dir abzusehen war, dass die Bahn streiken wird. Wir haben dann zwei Tage, bevor der Streik angefangen hat, gedacht, okay, wir wollen pünktlich da sein, wir wollen nichts verpassen. Also haben wir uns Bustickets besorgt und die waren sogar noch günstig. Hm. Zwei Tage, bevor es angefangen hat. Und der Bus war nicht ganz so voll, das war erstaunlich. Es war ein typischer Bus, der nach Berlin halt fuhr.
Eine gute, günstige Möglichkeit sozusagen.
Cool. Ja, aber keine gemütliche. Und schlafen ist auch nicht. Und normalerweise ist es so, dass hinter jeder Grenze inzwischen, das ist jetzt in Mode gekommen, es ist eine Katastrophe, Grenzkontrollen, Schengen-Raum.
Schleierfahndung.
Unglaublich.
Störgeräusch. Also okay, merke, Podcast nicht in der Nähe, da muss ich die aufnehmen.
Unglaublich. Genau, gar nicht nerdig.
Da bekenne ich einen. Mindestens drei, die auch tanzen.
Samba.
Das sind aber so wirklich die nicht gängigen Nerds. Aber trotzdem, irgendwie erstaunlich so.
Tanzen.
Was machst du sonst so, außer Computer? So, ich gehe tanzen. Habe ich gerade verhört? Tanzen?
Ernest Stallmann himself ist in irgendeiner Fünf-Tanz-Gruppe.
Also bezüglich einer anderen Tätigkeit, die der Stallmann auch macht, hat der J, der nicht, wie heißt der, ein Netscape-Programmierer, jedenfalls einen Kommentar gemacht auf seiner Webseite, warum man mit Stormy nicht zusammenarbeiten könnte. Und dieses verlinkte nicht auf einen Text, sondern auf einen Soundfile. Und dort singt Richard Stallman, share the software. Also, als Programmierer finde ich den Stallman gut.
Solange man seinen Emacs nicht benutzen muss.
Ich muss aber wieder sagen, ich schicke sehr gerne Leute zu Emacs hin, weil das ein paar Features hat, die es eben anderswo nicht gibt. Ja.
Also, ja.
Das ist ein mächtiges Ding.
Ja, ja, hallo. Ja, ja, klar. Unterstützung per Remote-Editing über FTP. Du hast die super Unterstützung für Tech. Das ist der Wahnsinn. Ja, es gibt noch so ein paar Features am Rande und natürlich den Org-Mode. Den haben wir ja schon mal dreimal erwähnt. Den Org-Mode, den Organisationsmode, wo du einfach einen Textfile rummachst und du hast die Verbindung zwischen Adressen, Telefonnummern, Leuten, Events und eben Kalender. Und du organisierst dir das Ganze. Und das ist schon sehr cool. Also letztendlich kannst du auch ganz einfach Listen machen und Tabellen auch. Und dann drückst du aufs Knöpfchen, kriegst ein PDF raus von der ganzen Sache. Also ist schon super geil. Gibt's als Nachbau für Vim, aber ja, noch lange nicht da. Mhm. Wie auch immer. Also es gibt immer einen guten Grund für manche Programme, die ein Feature haben, die es woanders nicht gibt oder nicht so gut. Und insofern, zumindest sage ich immer, schaut euch bitte auch den anderen Editor an. Also im Wesentlichen gibt's eigentlich nur die beiden. Da gibt es immer so Spezialaufgaben. Aber ich finde es immer wieder schade, wenn man so ein ganz tolles Cool gefunden hat und dann stellt man fest, ja, das gibt es nur für dieses Betriebssystem und es hängt von dieser Library ab und ein Teil davon ist unfrei und das darf man dann auch nicht portieren und dann finde ich es immer schade. Dann ist man so in dieser Vendor-Lock-Ecke, ja, dass man da drin ist. Blabla, voll abgeschwiffen, schweift, schiffen.
Da kann ich nur an den Kongress erinnern, vor ein paar Jahren, wo der Vim gegen Emacs angetreten sind und SED gewonnen hat.
Na, SED. Ja. Das ist für die wahre Kämpfernaturen.
Nicht so ganz der interaktive Editor, aber ja, nee, da kann auch einige coole Sachen, muss ich mal sagen. Es gibt auch dieses Superset von Paolo Bonzini, wieder ein Italiener, das aber jetzt zum GNU-Set Standard geworden ist vor ein paar Jahren. Ah, okay. Also sozusagen weiter. Man kann also mit minus E-Switch kann man in place editieren. Das heißt, du musst nicht ständig mit temporären Dateien rummachen. Du solltest natürlich auch wissen, was du tust. Also wenn du deinen Input überschreibst.
Ja, ich gebe immer minus E-Tilde an.
Genau.
Nano, Pico.
Editoren? Ja, gibt es die Sand am Meer. Also es gab schon 1992 ein Editor-Compendium von Russ Nelson und da waren schon 150 Editoren drin mit Dutzenden von Features, die jeweils überprüft wurden, was hat es nicht. Und letztendlich, ja, ich habe lange Comp-Editors da durchgelesen und angeschaut und jetzt, ja, man landet immer wieder entweder bei der einen oder der anderen Sorte, sprich Emacs oder Vim und alles andere sind irgendwelche Ableger und alle weiteren disqualifizieren sich durch Nicht-Interoperabilität mit anderen Betriebssystemen oder kann nicht mit UTF-8 umgehen und hat keine Undo. Oder er versteht nicht die verschiedenen Leitzeilen.
Irgendeiner der Editoren habe ich jetzt die Meldung gelesen. Hat.
Nach 30 Jahren.
Ja, haben sie es mal sauber implementiert. Ich glaube, es war Nano oder Pico. Ich bin
Nano
mir nicht sicher.
Nano hat ein Update gehabt, auch mit Syntax-Coloring und so weiter. Ja, genau. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch?
Das hätte nicht, Batterie aber Relevanz, Leute.
Was verwendest du für einen Editor für deine Programmierarbeit?
Genie, aber ich würde jetzt...
Genie!
Auch ein Klassiker. Ich möchte den Podcast jetzt wirklich nicht auf einen... Welcher Editor ist besser?
Aber Genie Commander ist auch schade.
Schade, Max,
ist das das? Ja, ich mag das gerne. Commander, ich wollte ja eigentlich auch eine Sparte einführen. Ich war leider nicht konsequent genug. Die hätte ich mir abgeschaut von einem anderen Podcast, nämlich vom Ubuntu-Podcast, UK. Ja. Und die hat geheißen Command Line Love. Und wo ich dann immer so ein
Linux Voice Magazin lesen.
Ich habe einen Podcast abonniert und habe jetzt ein paar Folgen angehört, die sind gut, ja. Also der Podcast ist gut.
Aber
also
ich höre mal.
Okay. Ich bin jetzt noch mit deinem CD beschäftigt, ja.
Okay. Dann möchte ich direkt mal ganz, ganz frech sein und die Frage stellen, ist euer Podcast eigentlich gut?
Ja, natürlich.
Der ist so gut, Dennis, das können wir ihm jetzt, glaube ich, verraten, oder? Dass du, dadurch, dass du hergekommen bist, ein Spiel gewonnen hast.
Ein Spiel?
Ja, hast du gewonnen Massive Chalice. Massive Chalice.
Chalice. Ich habe gedacht, Elite Dangerous?
Nein.
Nicht? Okay.
Du kriegst vom Hop einen Key. Das ist so ein, er wird es dir erklären und wir werden es in einem der nächsten Podcasts vielleicht noch einmal gescheit besprechen. Es ist ein Turn-Based Fantasy-Tactic-Game.
Turn-Based so wie XCOM und so?
Ja, so XCOM, aber mit Fantasy-Setting und Game of Thrones-mäßigen Vererben von Eigenschaften an die nächste Generation und Burgen bauen und so in einer recht abstrakten Grafik.
Dafür bedanke ich mich.
So wie XCOM, ja. So soll auch ein zweiter Teil rauskommen von XCOM. Okay, so wir franzen aus. Schön war es, Leute.
Okay.
Und bis kommende Woche, schätze ich mal. Also
ja, so ich entschuldige mich im Voraus. Es kann sein, dass die Shownotes sehr lange dauern.
Du bist auf Reisen.
Ich bin auf Reisen und weiß nicht, wie gut mein Internet sein wird.
Gut. Also, tschüss.
Alles Gute.
Bis nächstes Mal.